Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Für manche ist es das wichtigste Spiel des Jahres und es zählt eigentlich nur ein Sieg in diesem Spiel. Für andere ist es komplett unbedeutend und für wieder andere ist es eigentlich so ein ganz normales Spiel, das halt einfach gewonnen werden muss. Ich rede vom Derby und damit, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zum Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir werden heute Abend einige Themen bearbeiten. Das Derby, das sage ich gleich vorweg. Also wenn ihr jetzt eingeschaltet habt und ihr wolltet jetzt einen tollen Derby-Bericht hören und Max erzählt uns die taktischen Finesse vom Abschaum und sagt, wie wir dagegen spielen müssen, das wird es nicht geben. Das Derby werden wir kurz behandeln, aber es gibt viel wichtigere Themen rund um Hannover 96. Wir werden sprechen über Lizenzentzugsgefahr, über Geschäftsführersuche, über den eingetragenen Verein und über die Gesellschafter. Das wird der größere Block sein. Da werden wir später auch noch Nils begrüßen dürfen. Aber wir werden anfangen mit dem Derby und deswegen, mein Name ist Tobi und ich darf an meiner Seite begrüßen den André. Guten Abend, André.
Einen wunderschönen guten Abend, Tobi. Und auch wenn wir uns nicht lange mit dem Scheißspiel aufhalten wollen, ich wollte trotzdem einmal meine Derby-Erfahrung mitteilen. Ich habe nämlich das letzte Derby noch sehr genau in Erinnerung. Ich glaube, 4-3 haben wir verloren, als sich Sievers an der Außenlinie, an der Eckfahne hat austanzen lassen. Aber ich meine, Gott, das ist ja auch schon 1996, 97, 98 gewesen wahrscheinlich. Ne? Wann war da Regionalliga-Zeiten? 98, ne? Und das ist das einzige Derby, an was ich mich erinnern kann, nämlich gegen Arminia Hannover. Ich weiß überhaupt nicht, worüber du reden willst.
Ja, Arminia Hannover, du hast völlig recht. Markus Erdmann, damals noch Torschütze für die Arminia. Du hast natürlich völlig recht. Die Saisons, in der wir in der Regionalliga waren, waren 96, 97, 97, 98. Denn abgestiegen sind wir tatsächlich fast zum 100-jährigen Geburtstag damals aus der zweiten Bundesliga. Ich erinnere mich auch noch gut. Und wer sich auch besonders gut an die Zeit erinnern kann, das ist der Max. Und guten Abend, Max.
Ja, das ist natürlich gelogen. Ich bin ja ein bisschen jünger als ihr beide. Aber hallo Tobi, hallo André. Und ja, ich muss sagen, das Derby macht mich ein bisschen traurig, weil zum ersten Mal, seit ich Fan von Hannover bin, spüre ich nichts vor diesem Wochenende. Also ich habe keine Vorfreude und das ist sowohl bedingt durch die Umstände, die wir gerade im EV und in den Geschäftsführerposten hatten, aber auch durch die Situation und in was für einer Art und Weise dieses Derby stattfindet. Also es ist wirklich sehr schade, dass ich mich da nicht mehr freuen drauf kann, aber eine Sache bleibt, wir müssen trotzdem gewinnen, denn diese Mannschaft von Braunschweig ist wirklich einfach scheiße.
Das ist sie auf jeden Fall, das ist sie sowieso jedes Jahr scheißegal, wer da spielt. Da hast du aber recht. Und Max, ich glaube, du sprichst da vielen aus der Seele, dass es wirklich ganz, ganz viele 96-Fans da draußen gibt, die gerade wenig empfinden, die nicht diese Vorfreude aufs Derby haben. Das hat sicherlich verschiedenste Gründe, aber ein der Hauptgründe ist natürlich der Teilausschluss der Gästefans. Es gibt eine Verfügung für das Niedersachsenstadion, dass nur 60% des Gästekontingents belegt werden darf. Das heißt, wir reden über potenziell 2600 Gästefans, allerdings sind bisher erst 700 Karten in der verbotenen Stadt verkauft worden und insgesamt rechnet man mit einer Auslastung von oder mit einem Besuch von 37.000 ZuschauerInnen. Wir müssen dazu sagen, dass es keinen freien Verkauf gibt. Das heißt, der Mitglieder- und Dauerkartenverkauf ist bereits gelaufen und auch jetzt können nur noch Mitglieder und DauerkarteninhaberInnen die Karten erwerben, weil wir den freien Verkauf von Seiten Hannover 96 nicht gestartet haben. Und deswegen rechnen wir am Sonntag mit 37.000 Zuschauern. André, ich erinnere mich auch höchstens in Regionalliga-Zeiten, dass ein Derby mal so schlecht besucht gewesen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, in den letzten Jahren war es immer voller. Wir hatten ja auch, also jetzt den Derby-Witz mit Arminia mal zurückgenommen. Wir hatten ja auch gegen die in der Bundesliga mal gespielt, darf man ja auch alles nicht vergessen. Also es gab da ja schon ein bisschen hellere Zeiten. Dennoch ist es für dich irrelevant, wie viele Zuschauer da sind, denn ich bin eben ein bisschen bei Max auch. Also ich fühle jetzt auch nicht besonders viel mehr als sonst und ich will aber, dass wir da 3 Punkte holen und zwar nicht, weil es gegen die geht, das sowieso, aber weil wir die einfach brauchen für unsere Ziele, für unsere Ambitionen, für unsere Träumereien und gegen so eine Trümmertruppe darf man nicht straucheln. Und jetzt will ich nicht mehr mit Arroganz und Thekentrupp und breiter Brust kommen, aber sorry, gegen die haben wir schon in der Hinrunde, hätten wir niemals, niemals so eine blutleere Leistung abliefern dürfen. Und alleine das muss schon ausreichen, um die in der Rückrunde, also jetzt aus dem Stadion zu schießen. Am Ende würde mir auch ein 3-0 reichen oder ein 2-0, es muss ja nicht gleich 7-0 sein. Aber ich erwarte, dass die Einstellung, das Mindset ist 7-0.
Ja, klingt erstmal gut, unterschreibe ich sofort. Wir müssen natürlich auch sagen, dass es kaum vergleichbar ist, die Situation mit dem Hinspiel und auch mit den Derbys der vorausgegangenen zwei Saisons. Denn Trainer Stefan Leitl konnte eins nicht und das war Derby. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Da hat 96 leider immer wieder enttäuscht, besonders natürlich im Hinspiel. Das war, glaube ich, die schlechteste Derby-Leistung seit dem Pokalspiel in der Saison 2002, 2003, als wir als Bundesligisten nach Braunschweig gefahren sind, da verloren haben. Vielleicht noch getoppt von dem 0-3, was wir auch mal erleben durften. Und einer der Protagonisten dieses Derbys, was wir 0-3 verloren haben, nämlich Herbert Nielsen, ist jetzt plötzlich anscheinend Max einer der Heilsbringer, weil wir alle raufen uns die Haare, wenn wir sie denn noch haben, und verfluchen Herbert Nielsen immer, immer wieder. Und was macht André Breitenreiter? Redet ihm plötzlich vor dem Derby stark.
Ja, also das hatten wir, glaube ich, auch mal in der Folge mit Alex Kiene. Und der hat, das ist ja, da haben wir ja festgestellt, dass Herbert Nielsen scheinbar ein Spieler ist, den irgendwie Trainer mögen, aber Fans irgendwie nicht mögen. Und das ist für mich aber auch, also das ist irgendwie verständlich, weil wenn wir ihn zugucken auf dem Platz, dann hat er eine hohe Workrate und ist sehr mental dabei und ist auch gegen den Ball wirklich intensiv. Und ich glaube, in so einem Spiel wie das Derby, wo wir in der Hinrunde oder im Hinspiel ja wirklich gezeigt wurde, welche intensiver und welche dieses Spiel mehr gewinnen will, brauchst du so jemanden. Und was ich ja immer betone bei Nielsen ist ja, dass er für mich ein wirklich unterdurchschnittlicher Mittelstürmer ist. Aber auf dieser Position wie der 8 zum Beispiel, wie er gegen den HSV damals im Hinspiel gespielt hat, wo er diese spielerischen Defizite relativ gut kaschieren konnte, hat er mir wirklich gut gefallen. Und wir sollten davon absehen, dass er eben als Stürmer und als Abschlussgarantie und Torgarantie vorne eingesetzt wird, sondern eben eine Linie weiter hinter. Und vielleicht hat Breitenreiter vor allem in Bezug auf die Ausfälle das genau erkannt.
Ja, möglich. Und du hast die Ausfälle angesprochen. Wir haben uns leider selbst dezimiert. Wir müssen im Derby auf ein paar Schlüsselspieler verzichten. Als da wären zum Beispiel natürlich Yannick Dehm durch seine wirklich blöde gelb-rote Karte. Wir müssen verzichten. Das stimmt gar nicht, was ich hier gerade erzähle.
Was Max erzählt hat, weil nämlich Herbert Nielsen war in der Startelf im Hinspiel. Ich wollte jetzt nicht, aber weil du jetzt so anfängst. Ja, und der hat da auch eine blutleere Leistung gezeigt. Also so der aggressive Leader und es ist besser, den auf dem Platz zu haben.
Also ich persönlich bevorzuge spielerische Qualität über Mentalität. Aber wie gesagt, kann ich es nachvollziehen, warum Trainer ihn durch den Trainingseindruck und so und durch dieses Leadership und so eher im Kader sehen wollte als den blutjungen 20-jährigen Trezoldi, der diese Qualitäten natürlich sich noch aneignen und entwickeln muss.
Hast du blutleer gesagt?
Bei Trezoldi? Blutjung.
Vorhin gesagt, André, ja, bei der Leistung von Herbert Nielsen im Hinspiel im Derby.
Ich bin schon ganz aufgeregt.
Ja, aber da war tatsächlich die Leistung der Mannschaft blutleer. Und ich schalte jetzt nochmal neu rein, weil nicht Informationen aus dem Vorspieltag jetzt entscheidend sind, sondern aus dem aktuellen Spieltag. Also wir müssen auf unser zentrales defensives Mittelfeld verzichten. Sowohl Fabian Kunze als auch Enzo Leopold sind nicht spielberechtigt für das Derby. Max Christiansen hat eine Carbonmaske bekommen nach seinem Nasenbeinbruch und hat am heutigen Donnerstag dann auch mit der Mannschaft trainiert. Max, aber was glaubst du, wen unser Trainer dann in der zentralen in der Defensive aufstellt?
Ja, also Boris Tomjak ist ja wieder da und ich glaube, dass Norman und Halstenberg im Derby spielen werden und Josh Knight nach wirklich super Leistungen in Nürnberg ebenfalls. Also würde ich einfach mal schätzen, dass die Sechserposition von Boris Tomjak bekleidet wird. Und wir dann eben daneben Max Christiansen sehen werden. Und vielleicht auch, es ist so ein bisschen abhängig davon, was für ein System wir spielen. Wenn es 3-4-3 ist, wird Herbert Nielsen wahrscheinlich vorne orientiert sein. Aber in so einem 3-5-2, wenn er sich vielleicht zurückfallen lässt, könnte Christiansen doch auf einer Höhe mit Nielsen agieren. Und das ist dann gegen den Ball natürlich auch super, weil du ja beim Gegner in diesem Spiel ja auch manche Spieler im Mittelfeld hast, die da schon für Unordnung sorgen könnten. Und das ist vielleicht nicht so vorteilhaft, wenn du dann zwei Spieler hast, die wirklich gar nicht miteinander eingespielt sind und du dann lieber auf eine Dreierüberzahl im Mittelfeld setzen kannst.
Stimme ich dir total zu, zumal Tobi hat es gerade gesagt, weder Leitl noch Breitenreiter ja Spieler stark reden können. Das kann nur ich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen und freue mich schon auf den Gewinn, dass ich Josh Knight stark geredet habe und er eigentlich schon das 1-0 geschossen hätte, bevor Leopold getroffen hat, aber da war irgendwie noch nicht ganz richtig eingestellt und dann aber natürlich noch seinen Treffer gemacht hat und der ist jetzt einfach heiß und der wird auch weiter spielen. Der wird zwar gegen Braunschweig kein Tor machen, aber er wird eine gute Leistung bringen und dementsprechend Tomjak nach vorne ziehen und dann bitte nicht den Maskenmann, sondern dann bitte offensiv. Nochmal Mindset 7-0.
Ja, dann gehen wir nochmal konkret rein. Also wie würden wir denn aufstellen? André, von dir würde ich es mir als erstes gerne anhören. Du hast das Turnier als erster gemacht. Ich würde es gerne hören.
Zieler im Tor.
Ja.
Moroja ist fit, ne?
Moroja ist zumindest Stand heute fit, ja.
Ja, dann hoffen wir mal, dass er fit bleibt. Dann der rechts als Schienenspieler. Eine Dreierkette mit den drei genannten von Max und mit meinem Josh Knight. Links würde ich Wudwig spielen lassen, in der Zentrale davor Tomiak, davor Nielsen, dann auf jeden Fall ein Gangkamp und Rochelt und Trisoldi.
Okay, Max wieder.
Also Trisoldi Zentrum und in Gangkamp rechts und Rochelt links, offensiv.
Gut, dann mache ich es doch etwas anders. Du hast mich überzeugt mit
deinem. Aber wolltest auch, ne?
Du hast mich überzeugt mit deinem Offensivargument, André. Also hinten natürlich Ronald Zieler im Tor, Neumann, Halstenberg, Knight. Davor Tomiak, davor dann eine Doppel-8 in Anführungszeichen gesetzt mit links Nielsen, rechts Lars Gindorf. Gindorf auf der 8 und dann eben halb links Rochelt, halb rechts Jessic und dann eben Nielsen, der sich dann halt immer nach vorne in diese Mittelstürmerposition einsetzen kann und Gindorf dann eben dicht dahinter als. Als Zehner da quasi zentral positioniert.
Also für dich wirklich ein Spiel, wo du Nicolo Trisoldi nicht bringen würdest?
Ja, ich würde ihn von der Bank bringen. Ich finde, es ist schwierig, die physische Komponente bei den Gangkampf in so einem intensiven Spiel außer Acht zu lassen. Havard Nielsen, wie bereits erwähnt, kannst du halt eben auch gegen den Ball intensiver nutzen. Und ich weiß nicht, ob ich Nicolo wirklich das zutraue, in diesem Derby also wirklich zu überzeugen, weil, also ich erinnere mich an keine Derby-Leistung von Nico, wo ich mir gedacht habe, dass das jetzt wirklich so entscheidend war und wichtig war, dass er vorne dabei war. Und ich glaube, dass auch mit 20 Jahren der Druck in so einem wichtigen Spiel vielleicht auch zu groß sein könnte.
Okay, und wie geht's Spiel aus?
Ich sage, wir gewinnen mit einem knackigen 3-0.
3-0, André?
Ja, ich wollte auch 3-0 sagen, jetzt wird es natürlich.
Ja, kannst du doch.
Ja, nee, sonst dürfen wir das
nicht. Mach doch.
Nö, nee, dann sagt er hier, Max, ich habe gewonnen, dann sagt er, dass ich
auch. Nein, aber warte mal, das Interessante.
Nee, ich mach 3-1, okay. Unberechtigter Elfmeter noch irgendwann hinten raus. So.
Okay, ich schließe mich bei Max an und sage auch 3-0, deswegen wäre es irgendwie charmant gewesen. Wir hätten alle dasselbe Ergebnis, aber so haben wir zweimal 3-0, einmal 3-1. Feststeht, wir glauben alle an den Derby-Sieg, wir glauben daran, dass André Breitenreiter eben seine Mannschaft anders anstellt als Stefan Leitl. Breitenreiter hat es ja auch schon gezeigt. Erstmal, er ist seit Ewigkeiten ungeschlagen in der zweiten Liga. Zweitens, er hat in der Saison des Aufstiegs hat er ja auch das Derby zu Hause gewonnen. Wir erinnern uns noch an den schönen Eckball von dem Bald-Ruheständler und den Kopfball von Niklas Füllkrug. Liebe Grüße an der Stelle an Dario. Ich werde nicht vergessen, wie er das mit My Heart Will Go On unterlegt hat. Das war wirklich ein Moment für die Ewigkeit. Und wir konnten dann damals den 1-0-Derby-Sieg feiern und am Ende der Saison dann aufsteigen in die erste Bundesliga und Braunschweig in der Relegation in Wolfsburg und gegen Wolfsburg scheitern. So viel soll es aber zum Derby gewesen sein, liebe Hörerinnen. Jetzt kommt es eigentlich zu dem viel interessanteren, zum spannenderen Teil. So schade das eigentlich in einer Derby-Woche ist. Wir freuen uns gleich auch Nils begrüßen zu dürfen. Ihr kennt ihn als Red Lawyer auf den sozialen Plattformen und wir werden darüber sprechen, was ist eigentlich los bei Nova 96? Was ist mit der Geschäftsführersuche? Ist die Lizenz in Gefahr? Ist jetzt doch nach heute, nach Donnerstag, alles wieder gut? Und wie kam es überhaupt zu der Situation, in der sich Hannover 96 bis heute und vielleicht die kommenden Tage noch befunden hat? Das machen wir aber alles gleich nach einer kurzen Pause. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Jetzt ist es soweit. Jetzt reden wir über die Geschäftsführersituation bei Hannover 96. Wir reden über Kapital, über e.V., über Gerichte mal wieder. Wir reden über Lizenz und wir reden über so vieles mehr. Und ich darf mich sehr freuen, an meiner Seite jetzt auch begrüßen zu dürfen oder an unserer Seite begrüßen zu dürfen, Nils, den Red Lawyer. Und schönen guten Abend, Nils.
Einen wunderschönen guten Abend.
Schön, dass du mal wieder da bist und dass du unsere Runde hier ergänzt, witzigerweise ganz oft zu EV-Themen. Das könnte eine Tradition werden hier langsam, dass du immer da bist, wenn es um den Verein oder um rechtliche Auseinandersetzungen geht, wobei wir uns jetzt ja gerade gar nicht in einer rechtlichen Auseinandersetzung befinden. Ich möchte einmal kurz starten mit, was bisher geschah. Ich versuche, einen kurzen Rückblick zu geben auf die Situation, die wir bis zum heutigen Tage erlebt haben. Ich möchte anfangen damit, dass ihr alle wisst es noch, das Bundesgerichtshofurteil dann letztinstanzlich entschieden hat, dass die Abberufung von Martin Kind durch den e.V. satzungsdurchbrechend, weil eben nicht mit einer Mehrheit aus dem Aufsichtsrat der Management GmbH, der nach Hannover 96 Vertrag das einzige, das nach Hannover 96 Vertrag das einzige Gremium ist, das ein Geschäftsführer sowohl berufen als auch abberufen darf. Da ist dann trotzdem das BGH, der BGH dann dem e.V. zur Seite gesprungen und hat diesen Satzungsdurchbruch bestätigt. Und seitdem ist Hannover 96 also ohne Geschäftsführer. Wir können froh sein, können wir an der Stelle sagen, dass Markus Mann bereits vorher mit Prokura versehen worden ist und absolut zeichnungsfähig und befugt ist. Sonst hätte es auch gar keine dritte Liga im Allen-Riede-Stadion gegeben. Auch das lief schon über Markus Mann. Und dann gab es so ein bisschen, ja, will ich sagen, Stillstand vielleicht das falsche Wort, aber es gab dann auch einen Wechsel auf der Kapitalseite. Der Sohn von Martin Kind, Matthias Kind, der dann ja erst gerade frisch in den Aufsichtsrat der Management GmbH berufen wurde, hat dann dieses Amt nicht mehr ausüben wollen und es sollte zu einer Neubesetzung kommen. Jetzt müssen wir kurz in den Oktober springen. Im Oktober gab es eine Jahreshauptversammlung des Aufsichtsrats der KGAA oder beziehungsweise der KGAA und ein Tagesordnungspunkt auf dieser Jahreshauptversammlung war eben die Neuwahl des Aufsichtsrats der KGAA. Soweit so gut, erstmal kein großes Problem. Ein Problem ist nur, dass die VertreterInnen des e.V. überhaupt nicht eingeladen gewesen sind zu dieser Jahreshauptversammlung. Warum ist das ein Problem? Weil auch zwei VertreterInnen aus dem e.V. eben im Aufsichtsrat der KGAA sind. Und jetzt kommen wir dann nochmal ein bisschen tiefer rein. Und es ist so, dass die Statuten vorsehen, dass die Aufsichtsräte des e.V. aus der KGAA in Personalunion dann auch die Aufsichtsräte der Management GmbH vom e.V. sein müssen. Das heißt, bist du nicht im Aufsichtsrat der KGRA, kannst du auch nicht für den e.V. im Aufsichtsrat der Management GmbH sein. Sprich, bei dieser Jahreshauptversammlung, wo dann ein Aufsichtsrat, ohne dass der e.V. beteiligt war, neu gewählt wurde, war der Aufsichtsrat der Management GmbH faktisch aufgelöst und nicht mehr handlungsfähig. Das ist im Oktober passiert. Von Oktober bis Februar ist eine relativ lange Zeit. Wie gesagt, seit dem Zeitpunkt war der Management-Aufsichtsrat de facto gar nicht mehr im Amt und konnte nichts mehr tun. Und im Dezember hat der e.V. dann die DFL über dieses Vorgehen informiert. Alles noch stillschweigen, alles noch wirklich ohne, dass die Öffentlichkeit beteiligt gewesen ist. Und am Ende ist es dann dazu gekommen, dass wir Mitte Februar die KGRA dann eine neue Sitzung einberufen hat und zumindest den Tagesordnungspunkt, nämlich der Wahl des Aufsichtsrates, mit auf die Tagesordnung genommen hat und diese Wahl neu hat stattfinden lassen. Und da waren dann auch die e.V.-Vertreterinnen dort eingeladen und Basti Kramer und Ralf Nestler wurden quasi in ihrem Amt bestätigt. Und so konnte dann auch sich der Aufsichtsrat der Management GmbH neu konstituieren. Das ist 24 Stunden später per Einladung durch den e.V. geschehen, sodass es dann, nachdem der Rechtsbruch aus Oktober wieder aufgehoben wurde, 24 Stunden später einen handlungsfähigen Aufsichtsrat in der Management GmbH gegeben hat, Mitte Februar wohlgemerkt. Dann konnte man sich in der Zwischenzeit auf einen Kandidaten einigen, den der e.V. ausgewählt hat. Wir reden hier über den kaufmännischen oder wir können auch sagen Finanzgeschäftsführer, den potenziellen, so können wir ihn benennen. Der e.V. hat ihn ausgewählt im Aufsichtsrat der Management GmbH, konnte sich auf diesen Kandidaten verständigt werden. Also auch Hauke Jager und Gregor Baum, die VertreterInnen der Kapitalseite, haben diesen Kandidaten mitgetragen. Der e.V. hat dann einen Vertrag mit diesem Kandidaten ausgehandelt. In diesem Vertrag hätte es eine Verpflichtung geben sollen, nämlich die Weisungsbefugnis ausschließlich durch Seiten des e.V. und auch Auskunftspflicht nur gegenüber dem e.V. Das waren zwei Punkte, die die e.V.-VertreterInnen unbedingt und auch wirklich unverrückbar in diesen Arbeitsvertrag hätten haben wollen. Und daran entbrannte dann ein großer Streit. In die Öffentlichkeit ist es gekommen, dank einer Wutrede von Markus Mann. Wir erinnern uns, letzte Wochenende, Auswärtsspiel in Nürnberg, vor dem Spiel, am Sky-Mikro. Und lasst mich eins kurz als eigene Meinung hier ergänzen. Ich glaube nicht, dass ein Sky-Moderator, der sich nur immer auf ein Spiel von 96 vorbereitet, auch nur ansatzweise weiß, was hier bei uns im Hintergrund passiert. Diese Frage des Sky-Moderators, die Markus Mann dann beantwortet hat, war aus meiner Sicht komplett platziert. Das heißt, Markus Mann wollte und sollte auf Geheiß von Martin Kind diese Ansage machen. Und er hat sich da klar geäußert, dass er diesen Zirkus nicht mehr mitmachen möchte, dass namentlich auch genannt Kramer und Nestler am Ende dann mit ihrem Gebaren den Verein, ich verkürze das, gegen die Wand fahren würden. Einen Tag später regierte dann der Verein mit einer Pressemitteilung, in der er es öffentlich machte. Und ich möchte hier kurz betonen, es gilt natürlich im Aufsichtsrat der Management GmbH die Vertraulichkeit. Das heißt, hier hat der e.V. ganz klar gegen die Vertraulichkeit verstoßen, weil er hat Ergebnisse aus Sitzungen oder aus Gesprächen dort der Öffentlichkeit preisgegeben, indem er nämlich gesagt hat, man hat sich auf diesen Kandidaten, nicht namentlich genannt, geeinigt und es gäbe bereits einen vom e.V. unterschriebenen Arbeitsvertrag. Das war zu Beginn oder respektive am Sonntag dieser Woche. Und jetzt kamen jeden Tag in den Medien neue Wasserstände. Hauke Jagow scheint eine Flatrate zu haben mit Florian Krebs oder mit Lars Beike, vielleicht auch mit beiden. Man hat sich eigentlich jeden Tag neu geäußert und jeden Tag wurden größere und größere Schläge an den e.V. verteilt und größere Drohszenarien aufgebaut. Die Kapitalseite hat außerdem Ende Februar das Amtsgericht Hannover ersucht, einen Notgeschäftsführer einzusetzen, weil man sich ja augenscheinlich nicht einig werden konnte. Das Amtsgericht Hannover hat diesen Wunsch abgelehnt. Wie hat sie es gesagt? Es ist eine interne Streitigkeit. Der Aufsichtsrat ist handlungsfähig, deswegen sieht das Gericht eigentlich keine Handhabe, dann irgendeine Art und Weise entscheiden zu müssen, weil man kann ja einen Geschäftsführer bestimmen. So, jetzt bin wir mal am Anfang dieser Woche und jetzt breche ich hier mal kurz meinen Monolog ab, weil jetzt möchte ich kurz, dass auch alle anderen noch was sagen dürfen. Ich beginne mal kurz mit André. André, wie hast du dieses Szenario wahrgenommen?
Naja, im Prinzip sachlich so, wie du es dargestellt hast. Und die ganze Hitze, wir hatten ja zwischendrin auch schon öfter mal diskutiert, dass das möglicherweise Probleme mit der Lizenz geben könnte oder eben auch nicht, haben das ja auch begründet. Und eigentlich war das Thema ja tot. Wir alle warteten zwar darauf, dass ein GF kommt, aber kam halt nicht und kam halt die letzten Monate auch nicht. Also was ist los? Und dann ist ja diese ganze Geschichte heiß geworden durch diese, ja, investigative Frage des Sky-Reporters, der natürlich, da bin ich ja ganz bei dir, vorher einen Tipp bekommen hat, das mal zu fragen. Aber damit ging der ganze Spaß ja los. Ich wollte nur eine ganz kurze Anmerkung noch reinbringen. Du hattest das eben wunderbar dargestellt und dann hast du dich auf die Pressemitteilung, ich beziehe mich jetzt auf die Presse, auf die erste Pressemitteilung vom 2.3. bezogen. Und da finde ich seinen Satz ganz interessant, weil der ist nicht so eindeutig sprachlich zu lesen, wie du das gerade dargestellt hast. Da steht, die Vertreter des Muttervereins arbeiten permanent auf eine Geschäftsführerbestellung hin. Gut. Als Resultat daraus konnten sich alle vier Mitglieder des Aufsichtsrats der Hannover 96 Management GmbH auf eine Person einigen, die besten Voraussetzungen für die Übernahme der Geschäftsführung mitbringt. Auch gut. Und dann wird gesagt, seit letzter Woche liegt einem bereits vom Kandidaten sowie den Vertreter des Muttervereins unterschriebener Dienstvertrag vor. Mit keinem Wort wird hier über die gleiche Person gesprochen. Und das ist nämlich das Interessante. Ich glaube, und da würde ich auch nachher nochmal ausführen, wenn die anderen auch was gesagt haben, ich glaube, dass weiterhin das große Problem besteht, die Kapitalseite möchte eine Person, die ist, glaube ich, uns bekannt, wir nennen sie mal Mann, und die Vereinsseite möchte eine andere Person, wir nennen sie mal Mr. X, die ist ja noch nicht bekannt, und eigentlich wollen beide nicht zwei, aber wenn das der Kompromiss ist, okay, aber die Person, auf die sich alle einigen könnten, die kommt nicht.
Also da muss ich ganz kurz einhaken, das ist aus den Gründen schon nicht richtig, weil Hauke Jagow ja am Folgetag ganz klar dargelegt hat, dass es diese Person, auf die sich alle vereinigt haben, gibt, dass es diesen Arbeitsvertrag gibt, selbe Person im Übrigen, nur dass eben die Punkte mit dem Weisungsrecht und der Auskunftspflicht für ihn Punkte sind, die nicht unterschrieben werden können. Also wir können davon ausgehen, es gibt einmal, das können wir namentlich benennen, Markus Mann, die Martin Kind hat nochmal wiederholt, an Markus Mann führt kein Weg dran vorbei. Und es gibt den Kandidaten des e.V., auf den sich aber trotzdem alle verständigt haben. Das ist Konsens und das ist auch bestätigt durch Medien. Also da gibt es nicht noch eine
Dominose. Warum gibt es dann keine vier Unterschriften auf dem Vertrag, sondern nur drei?
Habe ich dir gerade erklärt.
Fünf. Warum gibt es keine fünf Unterschriften auf dem Vertrag, sondern nur drei?
Das ist aber vielleicht, das
Argument, Tobi. Das kannst du glauben, aber das ist es nicht.
Das Argument sind diese beiden Punkte gewesen. Und dann führe ich kurz weiter aus, bevor ich andere reinlasse. Okay.
Dann unterschreibt also, der Kandidat ja nicht.
Er ist Kandidat des
e.V. Dann unterschreibt der Kandidat nicht. Dann unterschreibt der Kandidat.
Also wenn ich Personen einstelle, lasse ich auch immer Sie zuerst den Vertrag unterschreiben, bevor ich irgendwas gegenzeichne.
Aber ihr sitzt im gleichen Raum zur gleichen Zeit.
Nein. Der kriegt einen Blanko-Arbeitstag, der muss ihn unterschrieben zurückschicken und dann unterschreiben wir. Aber das ist jetzt auch, das ist jetzt sehr spitzfindig, das, ja, also das mag als Beamter nicht schlüssig sein, aber das mag in der freien Wirtschaft vielleicht dann doch ein bisschen anders sein. Aber dann gehe ich doch nochmal weiter. Also wie gesagt, diese Punkte absolut strittig. Für den e.V. aber ganz elementare Forderungen. Ich möchte das ganz klar sagen. Was war das Problem mit Martin Kind? Martin Kind hat sich an Weisungen nicht gehalten von dem e.V. Martin Kind hat zumindest mutmaßlich, auch was den Investoreneinstieg bei der DFL angeht, entgegen der Weisung des e.V. gehandelt. Und dann ist es doch aus meiner Sicht super nachvollziehbar, dass der e.V. sich sowas im Arbeitsvertrag absichern möchte, weil du dann ganz andere Möglichkeiten der Regulation und des Eingriffs hast. Nochmal, Kapitalseite, für die war das ein No-Go, absolut. Jetzt ist hier gar keine Einigung mehr möglich. Und dann gab es den heutigen Tag. Heute hat der e.V. eine weitere Pressemitteilung veröffentlicht, in dem er klargemacht hat, dass er auf die im Arbeitsvertrag festgeschriebene Klausel, was die Weisungsbefugnis des e.V. angeht und auch das Auskunftsersuchen an den e.V. angeht, die Auskunftspflicht an den e.V. angeht, Verzeihung, verzichtet. Was hat der e.V. also gemacht? In diesem ganzen Wirrwarr, in dem die Kapitalseite das Gericht anruft, um einen Notgeschäftsführer einzusetzen, hat der e.V. die Größe bewiesen, die es auf der anderen Seite nicht gegeben hat, nämlich auf fundamentale Forderungen zu verzichten, zum Wohle von Hannover 96, damit die Lizenz nicht gefährdet ist. Denn überraschend ist ja, dass die DFL auf den Geschäftsführer besteht. Wir müssen ja sagen, die Drittliga-Lizenz, denn die Drittliga hat bestätigt, alle 22 derzeitigen Drittligisten haben die Lizenz beantragt. Das heißt auch Hannover 96. Und das konnte Markus Mann offensichtlich unterschreiben. DFB und DFL sind da offensichtlich anderer Auffassung. Die DFL hat aber 96 klargemacht, in der vergangenen Woche, dass es einen Geschäftsführer braucht, ansonsten kann die Lizenz nicht beantragt werden. Und so kam dann die Dynamik rein und heute dann mit dem maximalen Schritt des Vereins auf die andere Seite zu, nämlich diese wirklich für sie fundamentalen und auch nachvollziehbaren Forderungen zu verzichten, auf diese Forderungen zu verzichten, Markus Mann weiterhin zu unterstützen als zweiten Geschäftsführer. Jetzt liegt der Ball natürlich ganz klar auf der Kapitalseite. Nils, wie beurteilst du die Gesamtsituation? Oder hast du da irgendwo, habe ich was falsch wiedergegeben? Wie siehst du es?
Also DFB und DFL haben da keine unterschiedlichen Auffassungen. Das sind einfach andere Lizenzierungsbedingungen. Nämlich die DFL lizenziert die erste und zweite Liga, der DFB die dritte. Du hast das jetzt sehr positiv dargestellt. Ich glaube, man muss da mal so ein bisschen sortieren, weil wir da den Bereich des Juristischen verlassen haben und deine Sachverhaltsdarstellung bis zur heutigen Woche und zu Beginn der letzten Woche zeigt ja auch, dass wir den, also ich sag mal so, dass wir den Bereich des Schwarz-Weißen verlassen haben. Da haben jetzt alle Seiten fröhlich irgendwelche Verträge gebrochen, die sie mal unterschrieben haben, das Wort Vertragen aus dem Wort Vertrag gestrichen und dann immer auf irgendwelche Rechtsbrüche mit eigenen Rechtsbrüchen oder Vertragsbrüchen reagiert. Und das beschreibt die Situation, in der wir uns befinden. Nämlich, dass wir da auf der Beziehungsebene unterwegs sind und es anscheinend nur noch zu einer Einigung der handelnden Personen kommen kann, wenn wirklich wir nicht mehr 5 vor 12 haben, sondern 1 Minute vor 12. Und das haben wir nämlich, weil so eine Eintragung, selbst wenn das Amtsgericht einem wohlgesonnen ist, ne, man muss ja zumindest mal eine Ernennung des Geschäftsführers vollzogen haben und wir sind da kurz vor knapp. Und das ist das eine. Ich glaube auch gar nicht, dass Markus Mann vom e.V. große Unterstützung genossen hat die ganze Zeit, weil ich glaube auch, ja, Tobi, wenn sie ihn so unterstützt hätten, dann wäre, also wenn sie ihn unterstützt hätten, sie haben ja klar, es ist ja auch durchgestochen worden, dass sie Markus Mann nicht haben wollen eigentlich. Sie wollen eine Lösung, die nicht
Markus Mann. Das habe ich nie vernommen. Das habe ich nie vernommen.
Das hat man in den Medien gelesen, selbst wenn es die Gegenseite gestochen hat. Ich habe keine Unterstützung für Markus Mann gesehen. Das ist mir aber auch egal. Wenn du aber sagst, man hat sich im Aufsichtsrat auf die Person geeinigt, das stimmt. Was man aber erkennbar nicht getan hat im Aufsichtsrat, sind die Bedingungen des Vertrages, auf die man sich geeinigt hat. Dann kann ich natürlich einen Vertrag aushandeln, sagen, hier, wir haben einen Handel, der hat auch unterschrieben, jetzt unterschreibt ja auch mal. Dann sind wir aber beim selben Diskussions- und Verhandlungs- und Kommunikationsstand, den wir die ganze Zeit haben. Dass hier von beiden Seiten inzwischen mit Friss oder Stirb gearbeitet wird. Und man muss auch sagen, natürlich kann man sich so ein Weisungsrecht reinschreiben lassen in einen Vertrag. Wie das mit anderen Vertragswerken auf anderen Ebenen zusammenpasst, ist die weitere Frage. Dass aber das Weisungsrecht am Ende besteht, hat der BGH bestätigt. Und sich das, dass man dann natürlich als Verhandlungsposition der anderen Seite hat, wir schreiben das jetzt nochmal ausdrücklich da rein, um eine weitere Grundlage zu haben, dass das eine Verhandlungsposition ist, die die andere Seite nicht annimmt, kann man erwarten, wenn man sich ein bisschen mit Vertragsverhandlungen und Verhandlungen im Allgemeinen auskennt. Verhandlungen funktionieren nicht, wenn man am Ende auf seine Maximalforderungen besteht und dem anderen keine Möglichkeit gibt, auch was zu kriegen. Was wir aber gesehen haben ist, und ich glaube, das ist das Ergebnis dieser ganzen Ereignisse, dass beide Seiten mehr aufeinander angewiesen sind, als sie es möchten. Nämlich die EV-Seite ist die Seite, die die Lizenz bereitstellt und auch am Ende bestimmen kann, welche Musik gespielt wird. Die Kapitalseite ist wiederum die, und da will ich jetzt gar nicht von Förderung reden, weil das ist es ja auch nicht, ist aber die Seite, die derzeit zumindest noch dafür sorgt, dass die Kapelle zumindest, wenn auch nicht gut und leicht defizitär vielleicht, um das mal freundlich auszudrücken, bezahlt werden kann. Die hängen voneinander ab und das ist das für mich das Ergebnis, die Leser, die ich habe, die können immer noch nicht miteinander reden, die werden wahrscheinlich auch nie wieder normal miteinander reden können, weil die sich viel zu lange in einem Konflikt befunden haben. Aber es kann doch nicht der Sinn und Zweck sein, dass man sich hier über Wochen bis aufs Böseste mit Durchstechereien und allem drum und dran bekämpft, dabei sehenden Auges sieht, wie der Zug in Richtung Abgrund fährt und sich dann wie in einem schlechten Western-Comic darauf einigt, die Bremse so zu ziehen, dass man genau an der Kante stehen bleibt. Das ist.
Wobei,
das
eine Ergänzung noch, Nils, wobei ja eine Einigung nicht existiert. Es ist ja nur Einigung da. Es ist der 6. März
André, und stopp.
Niemand ist GF.
Wir machen jetzt kurz eine Pause und dann kannst du gerne nochmal die Ergänzung bringen, weil das wird wieder Folgediskussion nach sich führen. Deswegen sei mir nicht böse, André, an der Stelle machen wir gleich weiter. Aber liebe Hörerinnen, gibt uns einen kleinen Moment zum Verschnaufen. Und wir hören uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. So, liebe Hörerinnen, dann sind wir wieder. Vorwärts nach weiter, 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Diskussion um die Situation der Geschäftsführung der Hannover Management GmbH und damit natürlich auch der Hannover 96 GmbH und Co. KGaA. André, du hast gerade gesagt, es existiert keine Einigung.
Tatsächlich existiert keine Einigung. Ich widerspreche gar nicht Nils. Ne? Das, was er sagt, sehe ich sehr, 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 sehr ähnlich. Ich fand dich auch sehr positiv, Tobi, aber das freut mich auch, dass du ein positiver Typ bist.
Na, ich wollte, ich habe gesagt, also meine letzte Einlassung war sehr positiv. Sehr und positiv. Die war sehr positiv, aber der Rest war sachlich.
Ja. Und auch, dass du vom Beamtenrecht keine Ahnung hast, aber das macht alles gar nichts. Wichtig ist an der Stelle ja, dass der 6. März heute ist, wir haben aus den Zeitungen erfahren, aus den Stellungnahmen von den Homepages haben wir erfahren, es gibt einen Mr. X, auf den soll man sich angeblich geeinigt haben. Das zu glauben, fällt mir schwer, aber bitteschön im Sinne
eines Kompromisses. Beide Seiten haben es bestätigt, André. Beide Seiten.
Nein, Moment. Nur im Sinne eines Kompromisses. Dieser Kompromiss beinhaltet aber Markus Mann.
Ja.
Und ob Markus Mann am 6. März zur Zeit der Aufnahme schon unterschrieben hat, wage ich mal als Gerücht abzulehnen. So, und solange die Tinte nicht trocken ist und solange Markus Mann noch nicht unterschrieben hat, und solange das alles nicht in trockenen Tüchern ist, wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Wir haben schon viel erlebt, böses Blut. Nils hat es gerade absolut richtig gesagt. Wir sind hier auf der Beziehungsebene unterwegs. Ich habe das Gefühl, ich will jetzt diesen Vergleich nicht 1:1 gezogen haben, weil dahinter viel, viel Schlimmes steht. Aber es ist trampesk, was hier zum Teil ja passiert, dass wirklich das eigene Ego, die eigenen Ansichten komplett über das Wohl des Vereins, nicht nur jetzt der letzten Woche, sondern auch schon länger gestellt wird, man nicht zu einer Einigung kommt, dass ein Kompromiss immer dieses Geschmäckle hat, die wollen uns über den Tisch ziehen, die andere Seite, wir gegen die, und so wird niemals die bestmögliche Lösung bei rumkommen. Und ob sich Markus Mann das antut oder ob der nicht den Druck noch mal ein bisschen erhöht, um sich noch mal was reinzuhandeln, das werden wir sehen. Und auf der Beziehungsebene kann das jederzeit durch ein falsches Wort, eine falsche Geste, eine falsche Stellungnahme, ein falscher Auftritt in der TV-Sendung oder sonst wo einfach noch mal komplett kippen. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig, jetzt zu glauben, wir hätten eine Einigung, alles wird gut.
Ja, aber da muss ich auch ganz kurz noch mal rein, weil ich teile das mit der Beziehungsebene nicht. Und ich teile auch nicht, dass auf beiden Seiten große Egos aufeinandertreffen. Ich habe eine andere Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist die, Martin Kind hat einfach das Selbstverständnis, dass Kapital regiert. So, ganz platt und plakativ einmal formuliert. Er fühlte sich nie an Weisungen gebunden. Und ich behaupte auch an der Stelle, hätte die DFL nicht klargestellt, dass es einen Geschäftsführer braucht, um die Lizenz einzureichen, hätten wir in den nächsten 1, 2, 3 Jahren keine Lösung auf der Geschäftsführerposition. Weshalb nicht? Weil es für Martin Kind natürlich super einfach ist, mit dem Prokuristen Markus Mann einfach durchzuregieren. Markus Mann macht sowieso, was Martin Kind sagt. Markus Mann würde nie etwas unternehmen, was gegen Martin Kinds Interessen ist. Und deswegen war es mit Sicherheit nicht das Interesse von Martin Kind, die Geschäftsführerlösung oder die Geschäftsführersituation zu lösen. Ganz im Gegenteil. Martin Kind wollte das, wie so viele andere Dinge, einfach aussitzen. Und ich sage euch nochmal, solange Markus Mann hier noch beschäftigt ist, als Prokurist der KGaA, damit völlig ohne Zugriff vom e.V., völlig ohne Zugriff, weil er hat keine Position in der Management GmbH, da wo der e.V. auch der alleinige Anteilseigner ist. Markus Mann ist ein Prokurist von Martin Kinds Gnaden. Markus Mann ist der verlängerte Arm von Martin Kind. Und solange diese Konstellation so geblieben wäre, hätte es ohne den Hinweis der DFL hier in absehbarer Zeit überhaupt keine Geschäftsführerlösung gegeben, was zeigt, wer überhaupt Interesse daran hatte, nämlich der e.V. Der e.V., der ja Martin Kind abberufen hat, hat ihn ja nicht abberufen, um in einem Vakuum zu existieren, sondern um die Geschäftsführerposition neu zu besetzen. Das hat Martin Kind bisher zu verhindern gewusst. Und er hätte es weiter zu verhindern gewusst mit Taschenspielertricks, wie, nochmal, was ich erzählt habe, Jahreshauptversammlung der KGaA, Neubesetzung des Aufsichtsrates, ohne alle Aufsichtsräte einzuladen. Damit Aushebelung des Management-Aufsichtsrats, der dann die Geschäftsführung der Management GmbH, Klammer auf, Personalunion mit der Geschäftsführung KGaA, bestimmt. Die einzige Seite, die hier ein Ego hat, ein Ego-Problem hat und versucht, dieses Ego durchzusetzen, ist die Seite um Martin Kind. Ja, ich höre keinen Widerspruch. Also seid ihr augenscheinlich alle meiner Meinung.
Dann legen wir doch mal los in der Feinanalyse. Da sind auf beiden Seiten Egos unterwegs. Das muss man, denke ich mal, auch nicht bestreiten. Du kennst ja auch Teile der handelnden Akteure. Und die du nicht kennst, über die hast du genug gelesen, namentlich ein Kind. Man sieht doch einfach auch, auf welchem Kindergarten...
Oh, ich kenne auch ein Kind. Also ich kenne sogar auch ein
Kind. Dann ist doch schön, dann kennst du den sogar persönlich. Das ist ja noch besser. Wir sind ja aber... Also ich meine, man muss sich doch mal den Kindergarten vergegenwärtigen, den wir hatten. Als Kind Junior gesagt hat, ich habe da keinen Bock mehr drauf, komm, ich gehe aus dem Aufsichtsrat raus, wählt den Neuen, dann trete ich zurück. Wurde gesagt, nee, wir wählen hier erst, wenn zurückgetreten wurde. Dass da natürlich das Misstrauen auf der Seite ist, dann machen die aber innerhalb von der Sekunde, wo einer zurückgetreten ist, die Tagesordnungsänderung und stimmen da Sachen 2-1. Ich rede von Misstrauen, ich rede nicht davon, dass es gemacht wird, aber man muss, denke ich, beiden Seiten zugestehen, dass sie der andere nicht mehr vertrauen. Das ist ein Fakt aus meiner Sicht. Dann aber zu kommen, das war, glaube ich, Pressemitteilung heute oder gestern, zu sagen, ja, wir können ja schon mal den einen benennen und machen einen Vorratsbeschluss, dass der andere auch noch benannt wird. Das ist dasselbe, was sie der anderen Seite nicht zugestehen wollten. So, ne? Also ich finde, daran wird ziemlich deutlich, es geht um Ego, nämlich wer führt das Steuer? Da sind sie beide gerade am Umreißen. Und es ist am Ende, das tut mir leid, dass ich so hart sagen muss, es wirkt auch von außen, weil ich die inneren Seiten nicht kenne, aber von außen wirkt es langsam auch ein bisschen kindisch und der Sache nicht mehr angemessen. Wir reden hier von einem Unternehmen mit einem zweistelligen Millionenumsatz im Jahr. Und ich bleibe dabei, da sind auf beiden Seiten Egos, da sind auf beiden Seiten Verletzungen. Wir kennen die Geschichte alle. Davon auszugehen, dass da nicht irgendwelche Verletzungen und Misstrauen stehen, ist ja einfach unwahrscheinlich bis unseriös, das anzunehmen. Und dann geht es am Ende doch um Egos, nämlich wer bestimmt den Fahrplan dahin? Da sind wir angekommen. Die haben sich sogar auf Personen geeinigt und sind immer noch dabei, zu bestimmen zu wollen, wer es macht. Dann benennt die doch beide in einer Sitzung. Macht eine Beschlussvorlage. Es werden Person X und Person Y zum Geschäftsführer ernannt. So, meine Güte. Ich habe das auch bei Mann nicht verstanden. Der hat einen Vertrag bis 27. Du musst dem doch nicht nur, weil er benannt wurde oder ernannt wird zum Geschäftsführer, einen neuen Vertrag auf Lebenszeit oder so geben. Du kannst auch sagen, der Arbeitsvertrag wird aufgehoben, er kriegt einen Geschäftsführeranstellungsvertrag, der geht auch bis 2027, der endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Und dann wird er abberufen. Ne? Ich meine, abberufen und dann ist er weg. Das ist doch völlig in Ordnung. Das üben wir doch an anderen Stellen in diesem Verein jetzt auch demnächst noch. Also es ist doch alles, es ist auf beiden Seiten Ego-Tobi und ich glaube, dass du da ein bisschen zu wohlwollend bist, wenn du davon ausgehst, dass die eine Seite dann nur das Beste wollte. Weil wovon ich ausgehe von außen ist, natürlich will der e.V. keinen Kind-Kandidaten haben oder einen Menschen, den sie seinem Lager zurechnen. Wobei ich auch sagen muss, als Prokurist oder potenzieller Geschäftsführer einer GmbH oder KGaA wäre ich natürlich auch darauf bedacht, ein vernünftiges Verhältnis zu den Personen zu haben, die mir im Zweifel die Kredite geben sollen, weil ich sonst gar nichts machen kann. Dass ich aber auf der anderen Seite, und die Diskussion haben wir auch schon vor ein paar Jahren gehabt, als zum Beispiel der Name Rettich herumschwirrte, dass ich einen Geschäftsführer durchkriege, der ein dezidierter Kindgegner ist oder Kritiker, ist doch genauso unwahrscheinlich. Da muss man doch gucken, dass man sich bei den Geschäftsführern, ich sagen wir jetzt mal Finanzen und Sport, das trennt man voneinander und dann macht man da eine paritätische Besetzung. Der eine kommt aus dem Lager, der andere aus dem Lager, die haben beide ihre Sachen und dann definiert man Sachen, wo sie zusammen beschließen müssen.
Aber das genauso, direkt in der Stelle ganz kurz rein.
Da sind wir jetzt gelandet. Da sind wir aber gelandet, weil es darum geht, dass in einer Woche die Lizenz sonst weg ist für die nächste
Saison. Moment. Nein, auf den Kandidaten, also die paritätische Besetzung wurde ja, also zumindest vom e.V. nicht widersprochen. Auch da war nie geäußert worden.
Die Einigung, die der e.V. als erstes publiziert hat in einer Pressemitteilung, wir haben uns auf einen Kandidaten geeinigt. Da stand
warum musste er das tun? Warum
und zwar vor dem Interview. Vor dem Interview vom Mann.
André, ich möchte schon auf Nils antworten dürfen.
Ich frage nicht nach dem, warum er das gemacht hat. Das ist mir egal. Das haben wir auch auf X, Twitter, wie es alles heißt, ausdiskutiert. Mir geht es darum, dass die Pressemitteilung nicht von einer Doppelspitze gesprochen hat, sondern wir haben einen Kandidaten, der es werden soll. Das ist ein korrekt. Anderes Modell als das, was Sie jetzt machen wollen.
Also, aber ich sage dir eins, ich habe von VereinsvertreterInnen nicht einmal gehört, dass man Markus Mann nicht unterstützt. Sehr wohl ist aber, glaube ich, klar, dass man nicht Markus Mann als alleinigen Geschäftsführer wollte. Was ich nachvollziehen kann. In der Größe der Unternehmung, du hast es gerade gesagt, zweistelliger Millionenbetrag und da eher in Richtung dreistellig. Das heißt, das ist eine große Unternehmung mit viel Verantwortung, wo du wirklich viele Kompetenzen brauchst, die du vielleicht als ehemaliger Fußballer nicht mitbringst. Das heißt, da ein Sportgeschäftsführer und ein Geschäftsführer... Ich führe das jetzt zu Ende. Ich möchte den Satz zu Ende führen, André. Ein Sportgeschäftsführer zu ernennen und gleichzeitig ein Geschäftsführer für das Kaufmännische nur sinnvoll und eine sehr nachhaltige und professionellere Struktur, als wir sie bisher hatten. So, André, bitte.
Ich versuche intellektuell einen Punkt zu verstehen, aber
es ist ja warte sehr kurz. Schwer. Also was Tobi erklären möchte, ist ja, dass ja normalerweise im Profiverein heutzutage ja die Geschäftsführung aufgeteilt ist auf einen sportlichen und finanziellen Teil. Ich würde dir prinzipiell zustimmen, Tobi, wenn wir nicht bei der Erklärung von Nils wären, dass es aber nicht der Grund des EVs ist, dass da jemand eingestellt werden soll, damit es dort eine normale Aufteilung gibt, sondern weil man nicht möchte, dass ein laut dir dezidierter Kindunterstützer und also jemand, der quasi Kind sehr, sehr positiv gestimmt ist, dort alleinig regiert. Und das hat nichts aus Sicht des EV, meiner Meinung nach nichts damit zu tun, dass man sich professioneller gestalten will, sondern eben die Geschäftsführung ausgeglichen darstellen möchte.
Das, was Max sagt, ist im entscheidenden Punkt. Es geht überhaupt nicht darum, für die beiden Posten, wenn man sie denn aufteilen will, ich halte das nicht für zielführend, aber wenn man sie denn aufteilen will, die beiden bestmöglichen Kandidaten zu finden. Und du widersprichst dir, Tobi, indem du sagst, Markus Mann nur als ehemaliger Fußballer, der kann ein bisschen gegen den Ball treten, aber mit Zahn kann der nicht.
Das habe ich nicht gesagt. Das, was du hineinlegst. Aber er hat jetzt nicht BWL studiert, oder?
Warum darfst du mit denn ins Wort fallen, aber ich dir nicht?
Ja, du wirst dir gleich
polemisch. Ach so, deswegen, okay. Also,
ja, weil du polemisch wirst.
Dann ist ja der entscheidende Punkt. Ja, aber er hat es die ganze Zeit gemacht, Tobi. Wo war denn da die Kritik? Er macht es doch die ganze Zeit. Du hast Prokura gesagt, was ist denn das anderes, als dass er das verantwortet? Exakt das macht er doch. Und ob
er verantwortet es
im Übrigen nicht. Ob er zukünftig eine Zweierspitze haben will oder nicht. Die Zweierspitze hat einzig und alleine nicht den Grund Check and Balances, sondern hat einzig und allein den Grund Macht. Hey, wenn ihr einen habt, stehen wir einen dagegen. Nur darum geht es.
Ist ja auch
und dann
okay.
Frage ich dich, ganz kurz, dann frage ich dich, eigentlich wollte ich das Nils fragen, aber ich kann auch dich fragen. Wenn denn alles so wäre, wie du das darstellst, und alle sich geeinigt haben und der bestmögliche Kandidat und Markus Mann wird auch unterstützt, warum ist der Name nicht publik? Das ist doch total absurd. Wenn wir wissen, wir haben einen guten, wenn wir wissen, alle haben sich darauf committed und der hat sogar schon unterschrieben und es geht nur noch um Kleinigkeiten in dem Vertragswerk, obwohl ich das auch nicht als Kleinigkeiten sehe, aber von mir aus. Und dann erfährt keiner den Namen, hör mir auf. Die ganze Geschichte stinkt zum Himmel und ich bin noch sehr gespannt auf die Bomben, die da noch platzen werden.
Also es gibt den Kandidaten, ganz sicher, und es sind keine Kleinigkeiten im Vertrag, da hast du völlig recht.
Er hat den doch schon unterschrieben.
Ja, er hat ihn, also es gibt diesen Kandidaten, der den Arbeitsvertrag unterschrieben hat, und das, was aus dem Arbeitsvertrag jetzt nochmal geändert werden muss, wo er dann nochmal neu unterschreiben muss, das darf man ja bitte auch nicht vergessen. Ne? Auch der Kandidat muss dann diesen Änderungen zustimmen, da müssen wir mal ganz ehrlich sein, das ist halt hier nicht, wir leben ja nicht in der Diktatur glücklicherweise, auch wenn Martin Kind das gerne hätte. Aber der Kandidat, den gibt es so, A und B, es sind keine Kleinigkeiten im Vertrag, bin ich ganz bei dir, es sind ganz essentielle Dinge, es sind für den Verein wesentliche Dinge, es sind wirklich überlebenswichtige Dinge für den Verein, die der Verein, heute zum Wohle von 96, die Lizenz nicht zu gefährden,
gönnig,
davon absieht
den Punkt gönnig.
Und Abstand nimmt davon. Das aber muss man dann, auch mal so, das muss man doch so deutlich sagen dürfen. Man muss das so deutlich sagen dürfen.
Hast du 5-mal schon gesagt, ich gönne den auch, aber dann sage mir doch genauso deutlich einmal, warum wird der Name Mr. X nicht
kundgetan? Kann ich dir nicht beantworten, weil ich möchte es nicht, vielleicht möchte es der Kandidat nicht, ich weiß es nicht. Weil möchte es die Kapitalseite nicht.
Aber der Kandidat möchte, dass ein Tag nach dem Interview von Markus Mann sein Name nicht genannt wird, aber gesagt wird, wir haben schon seit einer Woche eine Unterschrift von ihm vorliegen. Auf was für ein Vertrauensverhältnis sollen die denn zukünftig zusammenarbeiten? Der Verein hat mit der Pressemitteilung...
Du kannst davon ausgehen, dass bei der Pressemitteilung Rücksprache gehalten wurde. Du kannst davon ausgehen. Und du kannst davon ausgehen, dass so eine Pressemitteilung, weder die von heute noch die von... Also Markus Mann hat persönlich auf übelste Art und Weise den Ralf Nestler und Sebastian Kramer in Verruf gebracht. Und dass der Verein am nächsten Tag, dadurch gezwungen, erstmalig gegen die Verschwiegenheitsklausel verstoßen hat. Hat er verstoßen. Dazu getrieben. Aber dann so sachlich, ohne den Namen Markus Mann zu nennen, ohne nachzutreten, ohne gegenzuschießen, das rechne ich ihm hoch an.
Hast du die Pressemitteilung wirklich als nicht nachtreten empfunden?
Völlig.
Einen Tag nach dem Interview.
Diese Pressemitteilung hätte es so niemals gegeben, hätte Markus Mann sich nicht im Interview
öffentlich gemacht. Bestreite ich nicht, aber verbal in keinster Weise nachgetreten. Steht da irgendwo, dass Markus Mann nicht die Kompetenz hat als alleiniger Geschäftsführer? Das Niveau, was Markus Mann den Tag vorher an den Tag gelegt hat? Macht das
der e.V.?
Nein, der e.V.
Doch, steht es steht da, weil es steht da, wir haben uns auf jemand anders schon vor einer Woche geeinigt. Das steht da.
Das heißt aber, das spricht doch Markus Mann keine
Kompetenz. Doch, die Pressemitteilung liest er nämlich, dass Markus Mann scheinbar nicht derjenige Geschäftsführer ist, denn diese Pressemitteilung hätte es ja nicht geben müssen von Markus Mann, wenn er gewusst hätte, dass der
Markus Mann hat keine Pressemitteilung rausgegeben.
Diese Pressemitteilung des e.V. hätte es nicht gegeben, wenn Markus Mann gewusst hätte, dass er der alleinige Geschäftsführer wird. Das ist er ja nicht geworden.
Aber
das
der EV wollte nie einen alleinigen Geschäftsführer, so ehrlich dürfen wir ja sein.
Es soll ja ausgehend von der Pressemitteilung der alleinige Geschäftsführer bereits ist er sich auf
da steht nicht alleiniger. Da steht nicht alleiniger. Und Nils hat ja recht, auf einen einzelnen Kandidaten hätten sich beide Seiten, und da sind dann Emotionen drin, da hast du recht, Nils, da sind auch Egos drin, auch da hast du recht, Nils, und da sind vor allem, wobei Ego, Misstrauen ist da drin, berechtigtes Misstrauen, zumindest gegenüber der einen Seite. Und deswegen wäre es nicht möglich gewesen, so ehrlich, ich bin ja nicht blauäugig, es wäre nicht möglich gewesen, sich auf einen Kandidaten zu einigen. Aber warte ganz kurz. Obwohl es nicht möglich gewesen wäre, sich auf einen Kandidaten zu einigen, was hat der e.V. heute gesagt? Es ist ihm auch erstmal ausreichend, und ich lasse den zweiten Satz mal weg, es ist ihm auch erstmal ausreichend, einen Geschäftsführer zu benennen, damit jetzt die Lizenz sicher wird.
Also ich freue mich ja schon auf die mich erreichende Fanpost. Misstrauen hast du auf beiden Seiten, weil, ja, Kind hat sich Weisung widersetzt, hat gemacht, was er wollte, das haben wir alle gesehen, sehen wir alle ein. Auf der anderen Seite haben aber auch beide einen Vertrag gebrochen, wo man sich eigentlich auf die grundlegenden Spielregeln geeinigt hat und wo man auch sagen kann, man hätte zumindest über eine Kündigung nach Rechtskraft des BGH-Urteils nachdenken können, weil das nämlich definitiv eine Bruch der zentralen Verpflichtungen aus dem Hannover 96-Vertrag war, diese satzungsdurchbrechende Berufung. Und man ja auch nicht weiß auf der Seite, die sich auf diesen Vertrag beruft, weil sie wegen der 50-plus-1-Regel das sonst nicht hat, dass das wieder passiert, und das wird im Zweifel mit ihrem Kandidaten passieren. Ich bleibe dabei, die Pressemitteilung redet von einem Kandidaten, da steht nirgendwo Doppelspitze, sondern die haben sich auf eine Person geeinigt, und ob es danach ein Mehr gibt, steht da nirgendwo drin, das unterstellst du, das steht da aber nicht. Was man aber doch auch konstatieren muss, ist das, was wir hier schon in zwei, drei Sendungen, wo ich war, besprochen haben, stimmt. Hannover 96 ist komplett abhängig von Martin Kind. Der hat es geschafft, mit all seiner Erfahrung als Kaufmann und dem bloßen Aussitzen und dem, wenn ich das jetzt mal so aufbaue und dem Aufbauen des Szenarios, dann ist die Lizenz eben weg, Klammer auf, die Kohle können Dirk und ich auch verkraften, Klammer zu. Hat er es geschafft, nach deiner Lesart, den e.V. von zentralen, essentiellen Forderungen ohne Gegenleistung abzubringen?
Wenn das das ist nicht, warte ganz kurz, dann darfst du gleich weitermachen. Nein, der e.V. Hat sich nicht abbringen lassen, hat auch nicht verloren, ist auch nicht umgefallen. Zum Wohle von 96 verzichtet er darauf.
Ja, ich sage jetzt, zum Wohle von 96 aus ihrer Sicht, das zeigt aber, dass Martin Kind das einseitig mit durchsetzen kann mit entsprechenden Drogen. Dann kannst du ja darauf
eingehen. Aber es ist schon sehr wohlwollendes Storytelling, was hier betrieben wird,
finde ich. Nee, da steht im Raum, dass da kein Geschäftsführer hinkommt und dann ist da, das Amtsgericht hat gesagt, ihr kriegt ja auch keinen von uns. Zelle wird das wahrscheinlich bestätigen, weil die sagen, ihr habt doch einen Aufsichtsrat und wenn ihr keinen beruft, liebe Aufsichtsratsmitglieder, und da geht, das geht in die Wicken, dann wird sich da schon jemand melden, der über die Schadensersatzforderungen, die Martin Kind der DFL angeregt hat, das sind die Aufsichtsratsmitglieder, die ja Probleme kriegen, weil die keinen Geschäftsführer benannt haben. Und dann die Lizenz weg ist, weil sie das nicht unterschrieben bekommen haben. Dann stecken die Aufsichtsratsmitglieder auch mit drin im Skat. Da verstehe ich, dass sie nicht machen. Aber es zeigt doch, dass faktisch die Macht bei Martin Kind ist. Weil er es durchsetzen kann. Weil er die Leute so weit treiben kann, dass sie es machen müssen. Oder zumindest.
Aber ist das nicht bitter? Das ist wirklich Trumpesk.
Es da bin ich jetzt mal Das ist Trumpesk. Es ist die Situation, die wir hier schon mal beschrieben haben. Es ist dieses Spinnennetz, was greift. Es ist dieses Vereinsheim. Es sind diese Kreditstrukturen. Es sind diese Möglichkeiten, Kredite aufzunehmen.
Und wo man und das jetzt, macht. Und es war allen klar und es hätte jedem klar sein müssen. Und alle, die gesungen haben, 96, du wirst niemals untergehen, nach dieser Mitgliederversammlung, wo man Kind aus vom Hof gejagt hat, haben exakt das nicht gesehen und haben geglaubt, ab jetzt scheint die Sonne und alles wird gut. Martin Kind hat eine Machtposition in Hannover, gegen die du über die Wege, die gespielt werden, nicht ankommen kannst. Stopp. Und deswegen musst du dich mit ihm einigen und deswegen bringt Stirn an Stirn nichts.
Nochmal kurzes Break. Gemüter wieder runterkühlen. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause. Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weitem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de, der Kuschelpodcast heute Abend. Es ist nur Friede, Freude, Eierkuchen, fast wie im Aufsichtsrat der Management GmbH hier. So, aber André, die Aussage, als sie Martin Kind vom Hof gejagt haben, ist absolut eine Frechheit. Niemand hat Martin Kind vom Hof gejagt. Martin Kind hat sein Amt selber zur Verfügung gestellt. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Der wäre auch nicht wieder angetreten. Ja, es ist doch so. Da kannst du jetzt lachen, wie du willst. Dann hast du einfach keine Ahnung.
Dann redest du über Sachen, aber da habe ich ganz andere Erinnerungen an die Zeit,
mein André, Freund.
Ich habe schon eine gewisse Opposition innerhalb der Fanschaft gespürt.
Ist doch keine Frage. Und nichtsdestotrotz hat niemand Martin Kind vom Hof gejagt. Weil erstmal zum Zeitpunkt
das
der Wahl.
Das war doch das Gefühl.
Es geht nicht um Gefühl, es geht um Fakten. Also für den Aufsichtsrat war Martin Kind sowieso kein Kandidat und für den Vorstandsvorsitzenden wollte er nicht wieder zur Wahl stehen. So, also völlig klar, dass Martin Kind von sich aus schon gesagt hat, er macht da nicht weiter. Also niemand hat Martin Kind vom Hof gejagt, außer Martin Kind selbst. Aber es wurde das Prinzip Martin Kind vom Hof gejagt. Es wurde sich der Verein zurückgeholt in die Hände der Mitglieder. Aber Martin Kind wurde nicht, leider, möchte ich sagen, nicht vom Hof gejagt. Vom Hof gejagt hat ihn erst der BGH. Der hat ihn vom Hof gejagt.
Na, er hat ihn ans Hoftor gestellt. Er ist nicht vom Hof.
Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er so ganz
ist.
Das
habe ich also, auch nicht. Also,
aber Nils, du hast ja nicht Unrecht mit dem, was du sagst. Aber guck mal, wie kannst du es durchbrechen, indem du jetzt mal eine vernünftige Geschäftsführung da installierst? Auf die hat Martin Kind ja keinen Zugriff mehr. Außer natürlich, dass es dann im Zweifel, wenn du Darlehen nicht zurückzahlen kannst oder wenn Darlehen vielleicht fällig gestellt werden, aber ob das so einfach ist, lass sie mal dahingestellt vielleicht keine weiteren Darlehen gibst.
Aber wieso hat dann Martin Kind keinen Zugriff mehr, wenn du zwei gleichberechtigte Geschäftsführer hast? Das war ja deine Idee, die du vorhin angestoßen hast, dann sind die beiden gleichberechtigt. Und wenn Markus Mann deiner Meinung nach
Moment, zur Kindseite ja, gezählt du,
wird,
Moment,
dann ist Markus Mann an der Kindseite.
Ein klitzekleiner Moment, das musst du natürlich so regeln, dass da Kompetenzen auch klar benannt sind. Das heißt, es darf nicht sein, dass der eine dem anderen in sein Aufgabenfeld hineinredet.
Akzeptiere ich, Tobi, aber nee, akzeptiere ich total. Das würde ich auch hoffen, dass sie das hinbekommen. Aber dann sind wir nicht bei einer Unterschrift morgen und wir sind auch nicht bei einer Unterschrift übermorgen. Da sind wir noch bei Verträgen, die ausgehandelt werden müssen. Und dann muss, und das hast du vorhin richtig gesagt, Mr. X nochmal zustimmen, ja, weil der offensichtlich einen ganz anderen Arbeitsvertrag unterschrieben hat.
Also ich gehe davon aus, dass wir das auch wollen. Also bis Anfang der kommenden Woche haben wir eine Geschäftsführung. Bis Anfang der kommenden Woche haben wir eine Geschäftsführung der Management GmbH und damit auch eine Geschäftsführung der GmbH.
Wir müssen jetzt auch mal juristisch sauber bleiben. Ne? Also es gibt im Geschäftsführerverhältnis zwei Ebenen. Es gibt den zivilrechtlichen Anstellungsvertrag und das gesellschaftsrechtliche Bestellungsverhältnis. Das Einzige, was du brauchst, um Geschäftsführer zu sein, ist die Bestellung. So, und da reicht es auch, wenn du einen Gesellschafterbeschluss, einen Aufsichtsratsbeschluss in dem Moment, der von allen vier unterschrieben ist, wo drin steht, wir sind Geschäftsführer, und die Satzung beilegst, die Satzung kennt die DFL, und das bei der DFL mit vorlegst, weil dann weißt du nach, dass du ein Geschäftsführer hast. Das heißt, wir brauchen den Vertrag nicht, wir brauchen das Handelsregister.
Den brauchen wir erst hinterher. Brauchen wir erst hinterher, genau.
Ja, man braucht, ne, man darf nur nicht vergessen, einen möglichen Bestellungsbeschluss mit den Lizenzunterlagen mitzufaxen. Das wäre gut, weil wenn das nicht da ist, dann hat man die Frist versäumt. So, das kriegt man alles hin. Nur ich glaube eben, er ist nicht vom Hof. Es ist letzten Endes auch mal wieder eine Machtdemonstration von Martin Kind, die zeigt, dass er vor Gericht die schlechteren Karten hat. Wobei ich auch sagen muss, dass ich aus juristischer Perspektive es verstanden habe, dass sie versucht haben, zum Amtsgericht zu gehen, weil man natürlich auch versuchen muss, im Wohle des Vereins, auch wenn da natürlich andere Motive mit reinspielen, zu versuchen, da irgendwie eine Lösung zu finden, um den Super-GAU-Lizenzunterlagen nicht einreichen.
Da hätte man einfach nur seine Aufsichtsräte anweisen können, den Arbeitsvertrag zu zeichnen oder zu berufen.
Ja, man hätte natürlich auch erwarten, seit den EV-Leuten sagen können, geht auf die Forderung der Kapitalseite ein.
Also, das tun sie jetzt ja, was sie jetzt tun.
Ja, Tobi,
das Markus Mann abgelehnt.
Wofür ich doch nur werbe oder was ich herausstellen möchte, ist, dass du sehr schwarz-weiß zeichnest. Das kann man ja auch machen.
Ich bin ziemlich sachlich.
Das ist Selbst- und Fremdwahrnehmung fallen ja oft auseinander. Das ist ja auch,
wenn man
Kind versucht, seriös zu sein.
Ja, so. Sehr schön.
Da sind beide Seiten nicht unschuldig. Das ist ein ganz, ganz dickes Grau, was wir da in diesem Konvolut
haben. Ist auch so, da hast du ja auch recht.
Siehst du Mr. X und siehst du Markus Mann?
Ich
vertrauensvoll zusammenarbeiten ab übermorgen.
Ich glaube, es gibt den Mr. X, weil der Verein sich nicht die Blöße geben wird, so nach vorne zu gehen, um dann zu sagen, wir haben geblufft. Das wäre der Moment, wo Ralf Nestler und der Kramer, obwohl die im Aufsichtsrat echt Probleme hätten und auch im öffentlichen Standing, wobei, okay, dann schreibt die Hatz über einen schlecht, das verträgt man ja auch noch einen halben Tag lang. Ne? Wer liest das denn? So, ich glaube schon, dass es den gibt und ich glaube tatsächlich eher, also dass Mann unbedingt vom e.V. gewollt war und dass das natürlich auch eine gewisse Frustration hat, wenn man hier jahrelang schon im Sinne von Hannover 96 gearbeitet hat. Und ja auch in der jetzigen Situation, wie gesagt, 2 Jahre Vertrag, Situation ist prekär, der denklogischste Kandidat ist, weil der da ist, der kennt das hier alles und der ist bereit, sich das anzutun. Man muss es auch mal sagen, in diesem ganzen Konstrukt, so wie es jetzt auch funktioniert, da muss man ja fragen, wo ist das Problem, dass der sagt, jo, das will ich. Weil ich glaube auch nicht, dass wir zu den besten Bezahlern in der zweiten Liga gehören, kann vielleicht noch sein, aber es gibt attraktivere Jobs und Geld ist ab einem Jahresgehalt von mehreren hunderttausend im Jahr auch nicht alles. So, weil wenn du ein Geschäftsführer bist oder Sportdirektor, das kannst du ja auch länger machen. Ich glaube tatsächlich, und das muss jetzt die Lehre aus diesen Vorgängen sein, es müssen alle Seiten im Sinne von Hannover 96 abrüsten. Die müssen irgendwie versuchen, über ihren Schatten zu springen, egal wie, oder Leute zu benennen, die das verhandeln, wo die am Ende sagen, ja, machen wir oder machen wir nicht.
Aber glaubst du daran? Du hast doch recht, aber glaubst du daran?
Ich sage ja nur, was ich mir jetzt als Fan wünschen würde, im Sinne von Hannover 96 Profifußball, weil diese Sparte auch nicht unwichtig ist für die Existenz dieses e.V. Zumindest Stand jetzt. Ne? Muss man davon ausgehen, dass das ein nicht unwesentlicher Bestandteil ist. Und es kann doch nicht im Sinne aller sein, egal in welchem Lager du bist, egal wie du siehst, es kann doch jetzt nicht sein, dass wir hier jedes Jahr so eine Daily Soap veranstalten, um eine Lizenz zu beantragen.
Also hast du recht, aber genau was du sagst, hoffe ich mir, Aber ich persönlich glaube noch nicht daran. Ich wünschte mir, dass es so ist. Ich habe immense Zweifel. Ich habe immense Zweifel, dass ein Markus Mann mit seinem Standing und mit der angeblichen Attraktivität für andere Vereine sich das antut, nach dem hin und her. Ich habe zudem Zweifel, dass der Mr. X von allen Seiten so geliebt ist wie dargestellt und dass die beiden dann auch noch gleichberechtigt zusammenarbeiten sollen und dass da kein Clinch gibt, sondern die sich wunderbar absprechen und alles in trauter Zweisamkeit entscheiden. Ist ein bisschen viel Wunderglaube
für mich. André, da hast du
aber ich wünsche es mir auch. Ich wünsche es mir auch.
Aber da hast du recht. Also, aber nochmal ganz kurz, diesen Mr. X gibt es natürlich. Also deswegen würde ich mich wünschen, André, wenn du nicht ständig wieder versuchst zu suggerieren, es gäbe ihn nicht. Es gibt ihn. Auch
ich habe nur keinen
auch
Namen, Jago. Deswegen sage ich Mr.
Ja,
X.
Ich habe
nur keinen Namen. Gib mir einen Namen, dann können wir auch einen
Nein, Namen. Nein, du hast aber gesagt, es gibt ihn gar nicht. Aber selbst Hauke Jago hat ja bestätigt mehrfach jetzt, dass es den gibt. Und dass man sie auf ihn verständigt hat.
Ich denke, man muss diesen beiden Personen, die das werden sollen, jetzt den Benefit of the Doubt geben, dass sie es schaffen, die im Hintergrund weitergeführten Konflikte fernzuhalten und das nicht zu ihren eigenen Kriegen zu machen. Die sind dann Geschäftsführer, die haben Aufgabenbereiche, die sollen zusammenarbeiten. Das kann auch eine Chance sein, dass es sich beruhigt. Schwierig wird es natürlich wieder, wenn einer der Geschäftsführer aufhören soll. Am Ende musst du dich eigentlich auch da irgendwie committen, dass du da einen Auswahlprozess definierst, den beide Seiten mittragen können. Dass man sagt, die eine Seite nimmt den einen, die andere Seite den anderen oder wie auch immer. Nur wir brauchen, also das ist jetzt ja das ist das Konfliktfeld, was wir haben, diese Geschäftsführerbestellung. Das ist ja offensichtlich der letzte Kriegsschauplatz, wo man sich richtig auf und mitzuhauen kann. So, Kriegsschauplatz ist ein bisschen hochgegriffen, nicht nennen es, aber Sandkasten ist schon wieder so despektierlich. Das letzte Konfliktfeld, wo man sich da streitig gegenüberstehen kann. Und ich weiß, dass das für Martin Kind schwierig wird, aber es muss aufhören, dass man andauernd in den Medien oder im Versuch über Medien übereinander zu reden.
Weil aber das kannst du ja nur, das kannst du aber tatsächlich, also da male ich auch nicht schwarz-weiß, das kannst du nur der Kapitalseite vorwerfen, weil sich der e.V. nicht in Medien äußert.
Ja, die äußern sich in Pressemitteilungen, die vielleicht nicht aufgegriffen werden. Aber Pressemitteilungen haben ja einen Sinn.
Das ist korrekt, aber das war jetzt zweimal in, weiß ich ja, nicht wie viel.
Ja, aber auch da, es ist ja die Gefahr, dass sich das verselbstständigt. Hier in Hannover
verselbstständigt
sich alles irgendwie. Und das ist doch nur das, was ich mir wünsche. Ich mache da jetzt auch keine Schuldzuweisung, weil für mich ist das grau. Das, beide Seiten sind da seit mehreren Jahren, wie gesagt, die tun sich da am Ende alle nichts, sondern hauen sich alle gegenseitig die Schippe auf den Kopf. Und das muss jetzt aufhören. Man muss jetzt irgendwie versuchen, weil so gut steht 96 auch nicht da. Man muss jetzt versuchen, diese Geschäftsführerbenennung als Chance zu verstehen, jetzt auch mal die Ruhe reinzukriegen und vielleicht auch mal wieder an einem Konzept zu arbeiten, um diesen Verein wirtschaftlich Absolut. Erfolgreicher aufzustellen und auch wieder sportlich erfolgreicher zu machen. Nur wenn wir hier weiter Schalke 04 der 1980er Jahre nachspielen.
Du kannst auch 96 Anfang der 90er sagen. Da war's,
oder
da
wurde das, sie auch, ja, oder, ja, das, ja. Oder 96 Anfang der 90er Jahre. Das bringt doch niemandem was. Das macht Hast doch recht. Auch keinem Spaß. Und da müssen wir doch jetzt mal wegkommen. Wir haben das jetzt 15, 16 Jahre mit Martin Kind ausgefochten, diese ganzen Konflikte. Wir haben jetzt auf vielen Ebenen eine Klärung. Wir haben die Klärung, das ist die zentrale Klärung zugunsten des e.V. Am Ende greift 50 plus 1 und du kannst, wenn da Mist gemacht wird, durchgreifen.
Ja.
Okay. Und das muss man dann auch nicht in den Vertrag reinschreiben, sondern es wurde ja gesagt, wann du das machen kannst. So, natürlich hast du einen Hannover 96 Vertrag, da musst du natürlich das Chicken Game mitgehen und sagen, hoffentlich machen die nichts daraus, ne? Weil wir wissen ja auch, dass wir uns vertraglich anders gebunden haben, hat der BGH ja auch gesagt, dass das eine andere Frage ist, aber dass das gesellschaftsrechtlich geht, was sie tun. Und deswegen sage ich, es ist Misstrauen auf beiden Seiten und dann muss man eben versuchen, jetzt über diese Lösung zumindest mal in einen Waffenstillstand zu kommen. Das wird mir ja schon reichen.
Bin ich bei dir. Also
anders zeigt, wir haben im Sommer, ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen habt, ihr werdet darüber sprechen, wir haben im Sommer einen Kader, wo gefühlt die Hälfte der Verträge ausläuft.
Ja, ja.
Und alles, was hier passiert, kriegen Berater mit. Und dann werden Berater Spielern auch sagen, willst du dir das wirklich antun?
So, genau. Aber das ist fast schon die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Aber ich will eins kurz noch zum Abschluss sagen. Du hast damit völlig recht. Und das ist wirklich wünschenswert. Und es ist auch nötig, dass sich jetzt beide Seiten auf das konzentrieren, um das es geht, nämlich um Hannover 96. Bin ich ganz bei dir. Ich bin dennoch der Meinung, dass der e.V. bisher immer im Sinne von 96 gehandelt hat. Wenn es manchmal aussieht wie eigenes Interesse, dann ist es dann einfach natürlich, weil es gegen das konträre Interesse der anderen Seite ist, die nämlich, du hast es auch gut ausgeführt im Übrigen, im Zweifel sagen Dirk, Gregor und der liebe Martin, boah, die paar Millionen, wir haben es ja günstig gekauft, komm, weg damit. Ja, aber da geht es dann tatsächlich um viel mehr als nur ein paar Millionen für diese Herren. Da geht es um Hannover 96. Ich sage auch, der e.V. kann leben ohne den Profifußball. Der Profifußball leider nicht ohne den e.V., weil dann kriegt er keine Lizenz. Nichtsdestotrotz will natürlich niemand, dass der Profifußball hier in Hannover aufhört. Ganz im Gegenteil. Und wir haben jetzt diese Möglichkeit und diese Chance, dadurch, dass der e.V. von seiner nachvollziehbaren, lasse ich mal weg, aber von seiner wirklich starken Forderung und für ihn auch essentiellen Forderung tatsächlich Abstand genommen hat, ist der Boden geebnet für die Einigung. Das ist ein Entgegenkommen, was die andere Seite nicht gebracht hat, ganz wertneutral. Und man muss nochmal hinzufügen, glaube ich, dass Martin Kind 3,5 Monate lang den Aufsichtsrat der Management GmbH kalt gestellt hat und handlungsunfähig gestellt hat. Das kommt mir viel zu kurz in der öffentlichen Debatte. Es wird immer gesagt, 8 Monate lang haben sie sich gestritten. Das ist nicht korrekt, weil seit Oktober gab es de facto keinen Management-Aufsichtsrat mehr. Der hätte auch nur irgendwen bestellen können. Also von daher, das darf bitte auch nicht zu kurz kommen. Und es darf auch nicht zu kurz kommen, dass jetzt aber das Zeit ist für Abrüsten, wie du gesagt hast, Nils, einander mindestens mal so zugewandt, dass man noch an einem Strang zieht und nicht Tauziehen veranstaltet, was wird leider viel zu häufig.
Aber gib uns doch mal ein realistisches Zeitfenster. Wann passiert was?
Ich bin noch nicht fertig. Und deswegen, das ist mir an der Stelle wichtig. Ich freue mich, dass der e.V. dann, ich will nicht sagen nachgegeben hat, aber der Klügere gewesen ist und dass wir jetzt die Chance auf die Einigung haben. Und ich gehe fest davon aus, dass wir spätestens am Montag die Berufung von mindestens einem Geschäftsführer haben, der in Ruhe die Lizenz, der Etat ist einstimmig verabschiedet. Das heißt, so viel mehr ist gar nicht mehr zu regeln. Der seine Unterschrift leistet, dass spätestens am Dienstag die Lizenz für Hannover 96 beantragt werden kann bei der DFL. Und die Arbeitsverträge werden sicherlich im Nachgang, also wenn sie schlau sind, es wäre fatal, jetzt erstmal Arbeitsverträge aufzusetzen, weil das wird nicht funktionieren, glaube ich. Aber es wird mit Sicherheit mindestens ein Geschäftsführer bis Montag berufen sein. Ich wünschte mir, es wären beide. Im Zweifel ist es Markus Mann. Markus Mann dann aber bitte nur. Und also man muss ganz ehrlich sagen, dass ich zum Beispiel diese Aussage von Markus Mann, da muss jetzt noch einiges passieren, bis ich überhaupt in Erwägung ziehe, so beschreibe ich es mal, hier Geschäftsführer zu werden, ist wieder Druckaufbau von der anderen Seite, denn ich bleibe dabei. So wie das alles gespielt wurde, hat Martin Kind für mich synonym, nicht die Person, sondern für die Gesellschafter, kein Interesse daran, dass die Geschäftsführung bei Hannover 96 besetzt ist. Denn ist die Geschäftsführung bei Hannover 96 besetzt, dann hat Martin Kind weniger Zugriff auf diese Person als jetzt auf auf Markus Mann. Bleibe ich bei, das ist meine feste Überzeugung. Und ich finde es trotzdem toll, dass der e.V. einen Kandidaten in die Geschäftsführung platzieren kann. Wer hätte das gedacht, als wir den Aufsichtsrat neu aufgestellt haben und uns den Verein zurückgeholt haben? Das ist ein Riesenerfolg. Und das ist eine der letzten Schlachten, die hier noch ausgefochten werden. Jetzt ist es auch zu martialisch, was ich gerade sage, aber ich finde jetzt kein besseres Wort. Oder eins der letzten offenen Themen, die noch bearbeitet werden müssen, bis dann endgültige Klarheit herrscht und hier 50+1 auf vollends erfüllt wird. Darauf freue ich mich. Dessen bin ich dann auf frohen Mutes. Und ja, es wird gut ausgehen. Und zumindest müssen beide jetzt wirklich aufhören, auf sich selbst zu schauen. Beide müssen auf Hannover 96 schauen und nur noch im Sinne von 96 nicht in eigenen Interessen handeln, auch wenn es schwerfällt.
Das ja, aber bist du denn überzeugt davon, Tobi, dass es funktioniert? Also bist du der Meinung, privat, dass das funktioniert? Dass wir dieses
Spannungsfeld... Das ist die entscheidende Frage.
Also um es in den Worten deines Lieblingssportdirektors Markus Kröscher zu sagen, Tobi, die Mannschaft der Kader einer Mannschaft ist immer ein Spiegelbild der sportlichen Führung. Das hat Krösche so beschrieben. Und du bist ja ein großer Fan von Krösche und ich glaube, du würdest dem Ganzen auch recht geben. Und wie können wir denn darauf hoffen? Und
ich habe ihn nur als einen potenziellen Nachfolger von Markus,
Mann. Ich werde die Formulierung aus dem Chat jetzt nicht vorlesen. Aber wir sprechen doch dann jede Woche darüber, dass wir verschiedene fußballerische Aspekte hier beleuchten. Und Kader und Trainer und Pipapo und Taktik und Sonstiges. Aber wenn die sportliche Führung sich dann nicht einig ist und wir dann immer dieses Spannungsfeld zwischen Finanzen und Sport haben, dann brauchen wir ja nicht darüber zu sprechen, dass wir zu den besten 18 Vereinen Deutschlands gehören möchten.
Okay.
Bist also du davon überzeugt, dass wir das hinkriegen, Tobi?
Ich bin davon überzeugt, dass es eine Chance gibt, es hinzubekommen. Ich bin unsicher, ob es mit Markus Mann gelingt, das sage ich offen und ehrlich, weil da ist sehr viel Emotion gerade. sehr viel negative Emotionen, sehr viel, ob verständlich oder will ich gar nicht bewerten, ja.
Aber du glaubst, dass es Markus Mann wird, von der Kapitalseite her, oder meinst du, dass er es gar nicht wird? Weil den Satz eben, den du gesagt hast, du glaubst, er wäre nicht der Richtige, aber heißt das, du glaubst, er
macht es nicht, oder
du glaubst, er wäre es nicht?
Ich habe nicht gesagt, er wäre nicht, ich glaube, dass er jetzt zu sehr in der Emotion ist, er muss aus dieser Emotion raus, sonst kann es nicht funktionieren. Ich glaube, dass die Kapitalseite keinen Plan B hat, außer keinen Geschäftsführer zu berufen. Und deswegen muss es Markus Mann aus deren Sicht werden. Sie werden sich kaum auf einen EV-Kandidaten alleine verständigen.
Ja, und vor allem, wenn es nicht Markus Mann wird, Tobi, dann wird es aber jemand, der zu Kind eine gute Beziehung pflegen wird. Weil wenn
das ist auch erstmal okay.
Und es kann ja, nachvollziehen. Aber ich finde es zu konstruieren, dass Markus Mann ein Jünger von Martin Kind ist, finde ich etwas zu populistisch gestaltet. Weil im Zweifel...
Jünger wäre Geld, auch zu populistisch, aber
das Geld des Geschäftsführersportes, der würde sich das Geld bei Martin Kind einholen müssen. Und dann ist es zwangsläufig, das Kind diesen Geschäftsführer unterstützt.
Also ich sag mal Folgendes. Also Jünger habe ich nicht gesagt und davon würde ich mir deutlich distanzieren, weil das wäre zu populistisch. Er ist aber ganz eindeutig eine Person Martin Kinds. Er ist ganz eindeutig derjenige, der das ausführt, was Martin Kind
wünscht. Das wäre jeder Sportdirektor in diesem Verein, weil das Konstrukt eben so darstellt. Weil wir sprechen ja davon, dass der Sportdirektor sich die Ressourcen
also letzten Endes,
Kapitalgeber
Martin Moment, Kind einholen muss. Bin ich bei dir? Bin ich erstmal grundsätzlich bei dir? Deswegen muss man nicht jeder in dieser Person nach dem Munde reden. Aber ich will es auch gar nicht nochmal neu aufmachen. Wir haben das ausgetauscht. Also ich glaube, um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, ich glaube, wir haben Anfang der Woche...
Ich habe nur noch einen Aspekt ganz kurz, den will ich noch ganz gerne einbringen.
Den Satz sage ich jetzt noch zu Ende. Also ich glaube nochmal, um das einmal klarzustellen, wir haben bis Anfang der Woche eine Geschäftsführung, die auch in der Lage ist, eine Lizenz einzureichen. Und wir haben 300 Monate verschenkt, leider, weil der Management GmbH-Aufsichtsrat außer Kraft gesetzt wurde. André, jetzt darfst du gerne.
Daran ansetzend... Hätten wir eine Lösung gehabt, die wir jetzt ja laut deiner Expertise am Montag haben, hätten wir diese Lösung vor dem Wintertransferfenster gehabt, hätten wir mit ganz anderen Finanzen ganz andere Spieler hierher holen können, hätten eine ganz andere Ausgangssituation für die Rückrunde haben können.
Ja, dann umso schlimmer.
Warum darf ich denn dann auch nicht meinen Satz zu Ende bringen, Tobi?
Weil du jetzt ein ganz neues Themenfeld aufmachst und dafür
habe ich schlicht keine Zeit. Nein, das ist aber in dem Moment.
Du kannst dir einfach einen Satz hier rausposaunen und dann ist eine Diskussion nicht möglich. Dann ist keine Diskussion. Das machen wir gerne in der nächsten Sendung. Ich kann dir nur sagen, es hätte nichts verändert. Es hätte nichts verändert.
Das war gar nicht mein Punkt. Das wäre auch nicht mein Punkt gewesen.
Gut, dann ist doch nicht schlimm. Okay, aber in diesem Sinne, also die Lizenz ist aus meiner Sicht gerettet. Wir müssen uns da keine Sorgen machen. Und es war eine turbulente Woche, es war eine turbulente Diskussion hier gerade. Und wir werden jetzt mal ganz kurz auf den ersten Neuzugang der neuen Saison blicken, weil wir wollen positiv mit dieser Sendung schließen. Und das machen wir aber gleich, nach einer kurzen Pause. Ja, liebe Hörer, ich weiß gar nicht, wie vielten Teil wir hier gerade sind, aber wir sind in einem, also nahe der 5, wenn nicht schon drüber liegenden Teil und wollen jetzt noch abschließend eine Sache besprechen. Hannover 96 hat den ersten Neuzugang für die neue Saison vorgestellt. Von Borussia Dortmund 2 können wir verpflichten einen zentralen Mittelfeldspieler. Oder Max, was ist Franz Rogo? Ist er zentraler Mittelfeldspieler? Ist er Sechser? Ist er Achter? Ist er Box-to-Box-Spieler? Erzähl doch mal, 22 Jahre ist er jedenfalls alt. Bei St. Pauli zum Teil ausgebildet worden. Dortmund 2, jetzt eine gute Saison in der dritten Liga. Erzähl mal ein bisschen was von ihm.
Ja, also es ist ja schön, dass wir dann trotz dem ganzen Stress endlich mal wieder über fußballerische Themen reden dürfen. Und bei Franz Rogo dachte ich eigentlich, also ich hatte eigentlich vor, demnächst mal so ein bisschen über zukünftige mögliche Neuzugänge zu sprechen. Und der wurde ja vor einigen Wochen noch in Berlin gesichtet mit dem Kaderplaner Timon Pauls. Und deswegen dachte ich, ja gut, geht halt zu Hertha und dann brauche ich mich auch nicht länger mit dem Spieler beschäftigen. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass er dann im Sommer im Niedersachsenstadion spielen darf. Und ja, wie du richtig gesagt hast, ist er bei BVB 2 unter Jan Zimmermann, einem Trainer, den wir hier auch kennen, ein absoluter Stammspieler und auch Leistungsträger und ist im Mittelfeld positioniert. Und der kann da halt sowohl Sechser, Achter als auch Zehner spielen, aber darauf komme ich später zurück. Er ist Linksfuß, was ich sehr schön finde, weil das im Mittelfeld eine Seltenheit bei uns ist und das auch im Spiel durchaus einige Vorteile mitbringt und ist dann im Passspiel auch, also auf kurze, weite Distanzen, sowohl flach auch hoch, präzise, bringt qualitativ hochwertige Pässe wieder und das spiegelt sich auch statistisch in seinen Werten wieder. Also 7,91 progressive Pässe pro 90 Minuten sind, gehört ligaweit zu den besten 5% des Mittelfelds. Wenn er dann selber mal den Ball nach vorne trägt im Dribbling, ist er technisch auf jeden Fall in der Lage dazu, kleinere Finden oder Ballmanipulationen zu bewerkstelligen und auch Gegner aussteigen zu lassen und sich so dann das letzte Drittel durchzusetzen. Ist jetzt kein Edeltechniker, kein Spieler, von dem wir jetzt eine ja, herausragende Dribbling-Fähigkeiten zuschreiben können und hat auch Verbesserungspotenzial da, aber es ist auf jeden Fall besser als manche Sechser, die wir aktuell in der Startelf gesetzt haben. Ja, auch innerhalb der Box bewegt er sich sehr gerne, also crasht dann gerne von außerhalb in die Box, hat einen guten Abschluss, hat auch eine Torgefahr und auch im Spielaufbau, also er lässt sich, wenn er sich pressen lässt, kann er sich relativ gut dagegen wehren, findet immer Lösungen, kann sich aus solchen Situationen retten, aber nicht vor allem durch seine Technik, sondern im Wesentlichen durch seine Spielintelligenz. Denn es gibt eine Eigenschaft bei ihm, die es auf dem Niveau der dritten Liga eigentlich seltener gibt und auch der zweiten Bundesliga eher etwas untypischer ist, sondern eigentlich dem Top-Niveau zugewiesen ist. Und das ist das konstante Scannen des Spielfelds. Also für alle, die sich jetzt ja BVB-2-Spieler anschauen möchten, um sich mal mit Franz Rogo anzuschauen, können sich gerne darauf konzentrieren, wie konstant er denn seinen Kopf oben hat und immer bei Aufmerksamkeit ist. Also vor jeder einzelnen Ballannahme ist er mit dem Kopf nach links und rechts, prüft, ob ein Gegner ihn pressen könnte, prüft, wo seine Mitspieler sind und kann jedes Mal unmittelbar eine Entscheidung treffen, weil die Entscheidung von ihm bereits vor Ballannahme getroffen ist. Das ist entweder er trägt den Ball nach vorne, spielt progressiv nach vorne, lässt einen Rückpass spielen oder andere Entscheidungen. Und auch in der Mann- oder Raumdeckung gegen den Ball schaut er sich konsequent alle 1-2 Sekunden nach links und rechts um, um sich einen Überblick über die Mitspieler und Gegenspieler zu verschaffen und ist dadurch eigentlich konsequent im Vorteil im Mittelfeld. Und das ist eine Fähigkeit, die ich eigentlich keinem Mittelfeldspieler so in diesem Übersichtsaspekt bei uns zuschreiben würde. Und ich bin froh, dass wir jetzt einen Spieler haben, der das Profil auf jeden Fall erfüllt. Und eine seiner großen Stärken ist gegen den Ball aber vor allem seine Luftdominanz. Also er ist 1,86 groß, würde ich, also laut Transfermarkt zumindest, würde ich auch so einschätzen. Ist aber mit einer sehr, sehr ausgeprägten Sprungkraft ausgestattet und kann das auch mit einem sehr guten Timing ausnutzen, also um sowohl Kopfballduelle im Mittelfeld bei zweiten Bällen oder bei langen Bällen zu gewinnen. In der gegnerischen Box bei Eckbällen hat er mehrmals getroffen und kann auch defensiv in der eigenen Box effizient Bälle klären und auch statistisch gesehen mal wieder 62,1% gewonnene Kopfbälle ist ligaweit fast Topwert. Und auch in den Bodenzweikämpfen ist er mit einem guten Einsatz seiner Physis, einem konservativen Verhalten beim aktiven Verteidigen mit dem Fuß. Also er zieht nicht gerne Fouls, versucht da inzwischen, nachdem er sich in der Vorsaison relativ viele gelbe Karten und auch gelb-rote Karten eingesammelt hat, etwas passiver zu sein. Aber das hindert ihn nicht daran, seine Zweikämpfe zu gewinnen. Das heißt, vom Profil her würde ich ihn ganz klar als Box-to-Box-Spieler kategorieren. Also jemand, der sowohl klare Stärken gegen den Ball hat, eben wie erwähnt, und auch torgefällig und aktiv im letzten Drittel ist. Und das habe ich mir ja in vergangenen Folgen und auch öffentlich ja schon fast vergeblich in dem Kader gewünscht, weil eben ein Spieler, an dem Enzo Leopold fehlt, der diese Komponente erfüllt. Das heißt, auch im Rahmen der Vertragssituation einiger Mittelfeldspieler in unserem Kader sehe ich ihn als Verstärkung im Sommer an. Ich würde ihn auch leicht überdurchschnittlich in der zweiten Bundesliga kategorieren und auch ihm ein klares Potenzial Richtung Bundesliga zuweisen. Also ich erhoffe mir relativ viel von ihm und hoffe auch, dass er den Erwartungen gerecht werden kann.
Klingt sehr vielversprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank, Max, für diese Analyse. Damit haben wir mit ein bisschen was Positivem irgendwie geendet. Wobei ich
das kriegen wir noch, das kriegen wir aber noch schnell hingehauen.
Ja, das glaube ich dir.
Wir haben mit Markus Wörl und mit Franz jetzt
zwei
Spieler aus der, Markus Wörl, aber Franz heißt der Neue, haben wir zwei Spieler aus der aktuell dritten Liga geholt. Da stelle ich mir natürlich sofort die Frage, was genau ist denn unsere Planung für das nächste Jahr? Unsere zweite Mannschaft wird wahrscheinlich leider absteigen in die dann nicht mehr dritte Liga und dementsprechend.
Das kommt wirklich überraschend.
Ja, kommt sehr überraschend, wird noch viel überraschender werden, weil nämlich diese Spieler dann nicht auf jeden Fall für die zweite Mannschaft geholt sind und dort auch nicht spielen.
Natürlich das heißt,
sie sind
nicht
ganz klar für die erste Mannschaft geholt.
Ja, klar.
Und da ist halt so die Frage,
was,
Moment mal, da muss man alles in Betracht ziehen. Und dann ist nämlich exakt die Frage, was genau will man mit diesen Spielern für einen Sprung machen, in welche Richtung und die Ambitionen, die wir haben, da muss aus meiner Sicht noch ganz andere Kaliber kommen, zumal mit Enzo Leopold, der Satz eben viel, ich sehe Enzo Leopold im nächsten Jahr überhaupt nicht bei Hannover 96 spielen. Also da will ich sagen, es ist gut, solche Spieler zu holen, das sind alles Perspektivspieler, junge Spieler, alles in Ordnung, aber es
Naja, ich habe mich ziemlich konservativ, also recht konservativ ausgedrückt, aber ja,
das du hast Niveau bei Potenzial ist ja, für die Bundesliga.
Ja,
Potenzial. Ja, hat er recht.
Also beim Potenzial redest du ja im Scouting, sprichst du ja wirklich von dem Idealfall an, also im Kontext der Fähigkeiten, die du bei dem Spieler
siehst. Also ich frage anders. Angenommen,
wir steigen ja durch was
blöden Zufall
wir
auf,
glaubst du, ja,
wir spielen nächstes Jahr?
Wir haben ja Enzo Leopold, wie du weißt, von Freiburg 2 geholt. Und in welcher Liga haben die gespielt? Die haben auch in der dritten Liga gespielt.
Ja, und hat drei Jahre gebraucht.
Es ist grundsätzlich, ja, Rogge wurde auch bei St. Pauli aussortiert, hat auch nicht in der zweiten Bundesliga gespielt, sondern in der Regionalliga Nord. Aber das ist
ja fair enough, Max. Aber die Frage ist, wenn du aufsteigen sollst oder ganz oben mitspielen willst, reicht er?
Erstmal kein Bewertungskriterium für seine Fähigkeiten an sich. Denn ich würde Liga unabhängig beschreiben. Denn es gibt auch das Beispiel, das sind natürlich jetzt Sonderbeispiele, aber auch ein Phil Harris ist aus der Regional- oder sogar Oberliga bei Holstein Kiel, glaube ich, jetzt im Sturm Stammspieler.
Uffe Bech hat ja auch Bundesliga.
Und es gibt ja auch, ja, aber du kannst ja nicht die ganze Zeit mit Fehl, ich glaube, Uffe Bech ist ja, ich weiß nicht, von wo der geholt wurde, der wurde, glaube ich, aus Dänemark.
Aber Max, du kannst doch nicht einen Spieler, der in der dritten Liga bei Borussia Dortmund 2 spielt, in die Bundesliga schreiben, das ist doch absurd.
Dass du unabhängig von der Liga erstmal den Spieler betrachten musst. Natürlich im Kontext, und im Kontext dritte Liga ist er dort ein klarer, ein besserer Spieler als der Großteil anderer Mittelfeldspieler und ist auch nicht grundlos bei Namen wie dem ersten FC Köln, Hertha BSC, Nürnberg oder Magdeburg im Gespräch gewesen.
Aber
er ist
auch nicht grundlos
ist, weil es eben ein Spieler ist, der dem Niveau zweite Bundesliga mehr als gerecht wird. Und das ist eben die Liga, wo wir uns seit 6 Jahren befinden. Okay,
so, ich gehe mal kurz.
Potenzial Richtung Bundesliga hat er.
So, es geht ja nicht darum, dass er jetzt sofort Bundesliga spielen kann, André. Es geht darum, dass er sich dahin entwickeln kann, ein Spieler für die Bundesliga zu sein. Das kann schnell gehen, das kann länger dauern, aber er hat es in sich. So, das machen wir jetzt mal kurz einen Strich drunter, weil ich merke, wir kommen in die Positivität nicht mehr rein. Also hier ist noch zu viel, Zynismus, hier ist noch zu viel aufgeheizte Energie. Gut fürs Derby, konservieren wir das und gehen mit dieser Einstellung, wenn wir denn hingehen, in das Derby rein, hoffentlich unsere Mannschaft auch. Nils, es war mir eine große Freude, dass du uns mal wieder besucht hast und da deutlich Sachlichkeit reingebracht hast in diese Diskussion. Vielen herzlichen Dank dafür. Bin gespannt, wie es weitergeht. Kurzer Tipp, meinst du, Mann wird Geschäftsführer?
Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das letzte Mal ohne EV-Themen war tatsächlich nach einer Derby-Niederlage.
Das ja, war eine lustige Sendung
zu mir. Erinnerst du dich nächste noch? Woche.
Ich erinnere mich noch, ja.
Ja, ja, ich denke, dass das Teil der Einigung sein wird, dass Markus mein Geschäftsführer wird. Also ich denke, da hat sich Kind ja auch klar positioniert. Und wenn es Markus Mann nicht würde, sondern ein anderer, hätte er das auch schon gesagt. Nur ich denke, das war die Conditio sine qua non für ihn, dass er da seine Person bekommt. Jetzt müssen wir gucken, wen der EV da reinbringt in diese Doppelspitze, die wir dann haben. Und dann, wie gesagt, muss man schauen. Aber dass Markus Mann am Ende dieser Geschichte vor dem 15. März nicht Geschäftsführer wird, halte ich für ausgeschlossen.
Gut. Max, wie siehst du es?
Ich würde mich den Worten von Nils anschließen.
André, du?
Er muss es werden. Wenn der es nicht wird, dann haben wir richtig die Kacke am Dampfen, weil da haben wir nämlich keine Einigung, keine Lösung, ein Riesenproblem. Er muss es werden.
Also war das von dir vorhin nur, um die Diskussion am Laufen zu halten. Es klang nämlich so, du warst der Überzeugung, es wird man nicht, er will es auch gar nicht und es gibt auch gar keinen
anderen. Muss ist was anderes als, also das hat André nicht gesagt. Und ich verteidige André wirklich ungern, aber er meinte nur, er muss es werden. Nicht, dass er es wird.
Man muss es ganz kurz zu mir noch einen Einschub. Man muss jetzt auch mal ein bisschen das einsortieren. Du hast ja deine Meinung zu dem Interview bei Sky gesagt, dass er jetzt sagt, das kommt auch auf die Positionierung an und alles Mögliche und die Abgrenzung. Auch das ist Verhandlungstaktik und das steht ihm auch zu, dass er das macht. Absolut. Gerade nachdem er ja auch im Zentrum des Sturms da stand am Ende bei dieser Auseinandersetzung, das muss er sich auch nicht bieten lassen. Und das, was er da bei der, ich glaube, die Hatz war es, wo er es gesagt hat oder die ihn da zitiert, das ist eine Verhandlungsposition und dass er natürlich sich auch positioniert, wenn es noch um die Abgrenzung der Kompetenzen in den Feinheiten, so ich es verstanden habe, geht, zwischen Finanzverantwortung und Sportverantwortung. Das ist vollkommen legitim. Das muss man einem professionellen Angestellten, der in einem schwierigen professionellen Umfeld arbeitet, auch zugestehen, dass er auch das Recht hat, eigene Interessen zu vertreten. Also
wenn der EV-Mann wählt, wird es an Mann nicht scheitern. Ganz sicher nicht.
Gut, okay, dann hast du dich jetzt festgelegt. Ich glaube auch daran. Mir war das nur nochmal wichtig, weil das vorhin so ein bisschen durchklang bei dir, André, als hättest du daran kein Vertrauen. Ich glaube es auch. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Montag, sage ich sogar spätestens Montag, haben wir da die notwendigen Entscheidungen, die Berufungen, die wir brauchen und die Bestellungen, die dann nötig sind, um die Lizenz auch bei der DFL fristgerecht einzureichen bis zum 17. März. Haben wir dafür Zeit. So, lange Sendung, emotionale Sendung, viele Argumente wurden ausgetauscht. Ich hoffe, ihr konntet dem ein bisschen folgen und fandet euch vielleicht in der einen oder anderen Darstellung wieder. Und wichtig ist aber, dass wir uns auch alle wiederfinden am Sonntag im Niedersachsenstadion, wenn es im Heimspiel im Derby um den Sieg geht und dann auch, wenn wir sportlich jetzt wieder werden wollen, den Anschluss zu halten an die ersten 3 Plätze der zweiten Fußball-Bundesliga und in Schlagdistanz zu bleiben, was den potenziellen Aufstieg in die erste Bundesliga angeht. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, danke allen hier teilnehmenden Personen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und denkt bitte immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.